Guten Abend. Heute ist der 18. Mai 2025. Wir haben die Episode Nummer 288 vom Donautech Radio. An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André.
Hallo.
Und der Tom. Ja, gehen wir wieder rein in diese neue Episode. Bin motiviert. Wir haben wieder eine ziemliche Liste an Themen. Haben wir irgendwie was, wo wir so auf Anfolgen, follow-up-mäßig folgen können, dem letzten Mal. Letztes Mal ein bisschen was übersehen gehabt, weil er selber was geschrieben hat. Das haben wir das meine, glaube ich, nicht, gell. Ich habe jetzt echt alles da durchgeschaut. Kommentare am Blog, und Slack und so weiter. Aber wir haben Themen, glaube ich, die was dann ganz gut anschließen.
Ja, genau. Also ich habe mir dann auch, also wir haben ja einen relativ großen Blog gehabt über VI, Vim und so weiter.
Genau, ja.
Mit dem einen YouTuber da. Mhm. Wie heißt er?
The Primer Chain.
The Primer Chain, genau. Genau, und dann haben wir gedacht, ja, okay, dann installiere mir halt auch dieses Idea Vim Plugin. Einmal, ich glaube, ich habe es ja damals schon mal ausprobiert, also vor Jahren schon mal ausprobiert gehabt. Mal gucken. Genau, und habe das jetzt eigentlich auch die letzten Wochen halt so mal mitlaufen lassen. Genau. Und also ich kann jetzt von mir berichten, ja, am Anfang ist schon die Frustration doch ein bisschen hoch wieder, aber es wird besser. Jetzt muss ich mal schauen, haben wir voriges Mal, super vorbereitet, haben wir voriges Mal diese Blogposts mit den Vim-Moves auch verlinkt? Oder habe ich auf die...
Wir haben ein bisschen über das Vim Advent
Paket und so. Dieses Boost Your Coding Foo Money, das haben wir verlinkt. Mhm. Genau, voriges Mal. Da gibt es ja quasi von dem, sagen wir es, oder ich habe dann natürlich ein bisschen gesucht, da was da wieder mit diesen Motions und so, was da gibt. Ich meine, so die Grundmotions und so, die habe ich noch kennt, weil eigentlich muss ich ja sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Server oder so irgendwas nur irgendwie in einen Texteditor öffnen muss, nehme ich eigentlich auch seit jeher schon in VI und Vim. Und ich bin ja da auch schon mal durchlaufen, dass ich mir damals so während und nach dem Studium so VI-Bücher gekauft habe.
Ja. Okay, okay.
Und dann habe ich voll auf den gesetzt habe. Also ich war ja nie so der Anhänger von Nano oder so, sondern genau. Aber jetzt natürlich sind bei mir nur mehr so die Standard-Kommandos halt quasi hängen geblieben.
Ja.
Und eben diese Blogpost-Serie da, dieses Moving Blazingly Fast with Vim Motions, also das erste Teil eigentlich, der fasst es nur mehr eigentlich ganz gut zusammen. Und da gibt's mehrere Teile dann von dieser Blogpost-Serie, und wenn man der so ein bisschen folgt, wird's ab dem zweiten, dritten Teil schon ziemlich interessant. Gibt es noch mal da eine?
Gibt's noch mal eine, ja. Die ist mir letztes Mal auch ein bisschen untergegangen, dass du den Link da postet hast, den habe ich noch nicht gesehen, ja.
Genau, so, und das Coole eigentlich an dem IntelliJ Plugin, also erstens mal ist das ein offensichtlich sehr gut gewartetes IntelliJ Plugin, also das dürfte man da wirklich auch viel Entwickler aktivieren einfach, ja.
Sieht man an die Install-Numbers und so, ja.
Genau, und da tut sich ja richtig viel in der Entwicklung und so. Und die unterstützen halt auch richtig viel. Also ich bin jetzt auf nichts gekommen, von diesen ganzen Motions, was die jetzt nicht unterstützt hätten. Und jetzt zuerst gerade in Vorbereitung auf die Episode habe ich ja gesehen, die unterstützen ja quasi sogar bestimmte Vim-Plugins ja auch noch, die es quasi aktivieren könntest und so. Was halt auch ziemlich abgefahren ist, was ich jetzt zwar noch nicht gemacht habe. Aber und ich muss sagen, nach ein paar Tagen, wie gesagt, am Anfang Frustration ein bisschen hoch. vor allem Dingen gerade in Kombination mit die IntelliJ Shortcuts.
Ja.
Wie zum Beispiel, was der lokale Variable extrahieren oder so Geschichten, was man dauernd verwendet. Ja.
Okay.
Weil, also jetzt gerade zum Beispiel an mit dem lokalen Variable extrahieren, wenn du halt irgendwas markierst, ja, und dann sagst extrahieren, dann liefert er dir ja quasi gleich ein Beispiel und ein Beispielnamen, ja, für diese lokale Variable und markiert dort den Beispielnamen und durch das, dass du halt dann im normalen VI-Modus halt befindest, ja, musst du halt dann quasi zum Ändern halt C drucken, ja, für Change und dann den Namen vergeben. Ja. Und das hast du natürlich im normalen nicht. Ja. Im normalen IntelliJ sagst du einfach extrahieren und dann fängst du zum Tippen an und dann tippst quasi schon einen Variablennamen neiche. Ja. So Kleinigkeiten sind dann halt am Anfang so, oh, wo man sich halt dann vertippt und da steht halt irgendwas da, ja. Weil du in Wirklichkeit im Normal-Mode halt irgendwelche Befehle dann eingeben hast. Ja. Das war so das, was mich so ein bisschen gefuchst hat. Und natürlich fragt man sich halt dann immer, okay, also quasi, was mag ich heute jetzt eigentlich erreichen, weißt du, weil so, dass ich jetzt eine Zeile lösche, ja, oder eine Zeile, ein Duplicate mache auf eine Zeile, für das gibt es ja alles im IntelliJ, ja, Shortcuts. Ja. Also magst dann schon quasi so ein bisschen diese ganzen Motions, die mit Textblöcke und so zu tun haben, ja, halt auch ein bisschen Intus kriegen, dass du zum Beispiel sagst, hey, lösch mir zum Beispiel alles, was jetzt innerhalb der runden Klammern ist, wo ich mich gerade befinde, ja. Oder ja, innerhalb der geschwungenen Klammern change ich jetzt alles und so Geschichten, ja. Wo du halt wirklich dann nämlich schneller bist mit die VI-Shortcuts und ja, mal schauen. Also ich werde jetzt sicher nur ein paar Wochen oder werde jetzt sicher jetzt noch weiter aktiviert haben. Mal schauen, vielleicht nervt es mir dann doch das eine oder andere, weil so viel, dass ich mir dann denke, na okay, für was? Aber ich sehe teilweise Licht am Ende des Tunnels.
Okay, okay. Also ihr wart die seit dem letzten Mal, ich meine, bei mir ist das so auf Back and Forth, es ist ich hab gerade so Fälle dann, aber dann hast du gerade eine Screensharing-Session und willst irgendwie mit einem Kollegen was sagen und dann feigelt die das, weißt du, da noch nicht so fit bist, du schnell, wie es gern sein willst, dann drast du es wieder ab oder was, weißt du, oder?
Ja, das geht nicht. Also, abdrehen, das kannst du nicht. Also, musst wirklich voll durchziehen dann.
Ja, ja, eben. Also, ich bin da, muss ich sagen, ein paar Mal so, gewobbelt oder was, hin und her geschwankt in die letzten drei Wochen, ja? Seit wir jetzt mal so geredet haben. Weil du sagst, was ist das Ziel, ja? Also, das Ziel ist für mich schon, also, es gibt, man kann es ein bisschen philosophisch betrachten, es gehört für mich irgendwie wieder so, ich brauche wieder ein bisschen eine Veränderung quasi, ich will was besser machen, ich will wo effizienter werden, ich will mich ein bisschen weiterentwickeln und das ist, klingt halt, ist eine sehr nerdy, spannende Geschichte für mich, ja, dass ich halt da in dem Bereich des Improve, also nur des Text manipulierens oder navigierens im Text effizienter und besser werde, ja, das ist so ein bisschen eine Herausforderung auch, ja, so sehe ich jetzt an der Mal. Allerdings schwanke ich dann auch philosophisch oder realistisch immer wieder zwischen dem, naja, wie viel von meiner Tätigkeit ist denn dieses Text manipulieren eigentlich? Ja, das fällt mir dann halt wieder auf, natürlich, dass ich dann oft die Tage habe, wo ich sehr wenig brauche im Endeffekt. Und dann ist auch meine Arbeit halt so verstrahlt über IntelliJ und Visual Studio Code. Ja,
ja, da gibt's auch viele Appendings.
Habe ich auch schon dann, habe ich natürlich total aktiviert. Ja.
Okay, okay.
Und dann aber habe ich auch den Fall, eben, ich dann habe doch noch relativ einige Ubuntu-Server remote irgendwo, die ich eh immer schon mit VI bearbeite. Ja. Wenn irgendwas editiert wurde, dann eine Zeit lang bin ich dann auch mehr dazu übergegangen, das mit Remote in Visual Studio Code remote zu bearbeiten. Da sind wir halt quasi da über SSH anmelde und dann in Visual Studio Code arbeite. Geht natürlich jetzt dann auch. Aber so richtig die geile Experience, wie man es jetzt dann vom PrimaGen sieht, quasi mit NeoVim und so, ist das halt dann auch wieder noch nicht ganz, ja. Gerade wenn dann das, ich habe mir dann jetzt einmal, haben wir das letzte Mal verlinkt, da sonst haue ich nochmal eine, diese, es gibt ja die verschiedensten Distributions halt sozusagen für VI oder NeoVim, ja. Und ich habe dann eben eigentlich noch ein, glaube ich, von PrimaGen einmal noch Tipp das gemacht, mit diesem Kickstart NeoVim mir installiert. Das ist so eine Distribution auf Basis von Lua. Dann bin ich ein bisschen in diesen Lua-Topf eingefallen. Was ist ein Lua eigentlich so als Programmiersprache? Ja, weil das auch interessant ist wiederum, für Roblox-Programmierung, was ich auch gerade mit den Kids ein bisschen diskutiert, und da mal was lernen und probieren miteinander. Ja, und das ist halt alles wieder, es passt halt dazu, das ist eine spannende Geschichte, wo ich ein bisschen mein Know-how einfach erweitern will, gerade ein bisschen, ja. Mhm. Aber, ja, wie gesagt, dann habe ich mir NeoVim aufgetan und dann ist NeoVim schon als Umgebung und als Editor, so wie er da mit dem Kickstarter herkommt, sehr, sehr geil. Wenn du da mal ein bisschen rausfindest, jetzt mein Vim Motions auf der einen Seite, okay, aber auch diese Plugins, die da schon drinnen sind, dass man halt quasi zum Beispiel mit ganz einfachen Shortcuts irgendwie eine Search machen kann, Fuzzy Search in Files in dem Folder, in der Datei, wo du gerade bist, in den zuletzt geöffneten Dateien und was, also ziemlich geil gemacht auch mit so einem, Plugin, was da drinnen ist, was schon dabei ist, ja. Und dann auch direkt, keine Ahnung, jetzt außen VI dann Git-Befehle ausführen, Git-Commit, Git-Push und so weiter. Und ich muss sagen, ich bin da ein bisschen einfach in den Command-Line-Terminal-Dings eingefallen, im Topf sozusagen. Nächstes Tool, was ich mir dann jetzt ein bisschen angeschaut habe, habe jetzt auch eine kleine Lazy-Git, als wirklich geiles Terminal-Git-Tool. Ja, was auch extrem geil ist, halt einfach mit Tastatur zu bedienen und du brauchst halt deine Hand quasi nie vor der Tastatur nehmen, damit du da alle möglichen Git-Aktionen machst, ja. Und das ist ja auch so ein bisschen das Ziel bei den Vim Motions, dass man halt nichts wo mit der Maus hinklicken muss, sondern immer die Finger halt auf der Tastatur hat, ja. Und das reiht sich da ein bisschen nahtlos ein und dann habe ich halt wieder so Tage, wo ich sowieso viel mit der Maus tue, also viel browsen tue, und dann denke ich wieder, ist das gut für mich, dass ich sage, ich versuche die Maus irgendwie weniger zu verwenden. Weißt du, das ist dann auch wieder so, ich brauch's, oder ich mag's ja nicht ungern und ich bin jetzt auch nicht langsam, finde ich, mit der Maus bei gewissen Dingen. Ich bin jetzt auch nicht der was extrem im Browser Tabs navigiert und so weiter, komplett alles ohne Maus. Schon zu einem gewissen Teil, aber ja, da schwanke ich halt wieder hin und her, da wieder mein Tag, wo ich da extrem bin und dann wieder mal, ist das eigentlich notwendig? Spare ich mir dann wieder mit. Ja.
Ja, ich weiß nicht. Bei mir ist es, glaube ich, eher so, dass ich mich frage, also der Vim und die ganzen anderen Editoren, die kommen halt jetzt aus einer Zeit daher, wo man halt jetzt nicht so Entwicklungsumgebungen wie IntelliJ oder sowas gehabt hat.
Ja.
Oder überhaupt so User Interfaces gehabt hat.
Ja.
Und ich frage mich halt da, was der ist halt jetzt nicht da die Zeit vorbei, ja, dieser Editoren. Also ist nicht viel geiler, wenn es zum Beispiel im IntelliJ gut eingearbeitet bist, auch, wo es im Grunde ja auch Shortcuts gibt für alle möglichen Operationen, Textoperationen, oder von mir aus in einem Sublime oder in irgendeinem anderen, moderneren Editor, weißt, wo es halt das Ganze, also im Sublime gibt es halt auch wieder diese, kannst auch die VI-Keybindings, glaube ich, aktivieren, genau, aber sagen wir mal, du aktivierst das Zeug, du weißt nicht, ja, ist ja auch ein super geiler Editor, musst ja auch, was der dann quasi ist, so eine Kommandopalette in der Kommandopalette suchen kannst und so, ja. Also alles so Dinge, was du auch irgendwie wahrscheinlich im NeoVim oder Vim auch dir zusammenbauen kannst. Aber ja, weiß nicht. Genau, also für mich, ja,
ist halt für mich immer schon ein Teil von meiner arbeitstäglichen Alltags, weil ich halt einfach oft einmal gar nicht mit SSH irgendwo bin und irgendein File editiere oder machst nur less oder irgendwas, ja. Ich bin halt oft einmal remote auf irgendeinem Server unterwegs, immer schon, ja. Und von dem her, jetzt sage ich mal, ist er ein Teil meines täglichen Arbeits gewesen, immer schon jetzt in den letzten Jahren, ja. Und jetzt das noch ein bisschen auszuweiten, beziehungsweise generell im VI besser zu werden, das finde ich, das passt auch gut zu meinen Dingen. Die Frage ist eben nur, wie viel Prozent meiner Arbeit ist das halt einfach? Das frage ich mich halt immer wieder. Und wie viel investiert man halt in das, dass man da wirklich gut wird? Ja. Ich habe aber so ein bisschen einfach gerade schon den Spaß dabei, mich da mit ein paar neue Sachen kennenzulernen. Und weil du jetzt letztes Mal hast, da plagt, ich hatte jetzt auch nochmal eine als Terminal-Emulator, jetzt zum Beispiel auch ein Ghosty. Haben wir ja schon mal kurz erwähnt, jetzt im Bereich, wo wir durch über Warp geredet haben, ja. Ich muss sagen, zum Beispiel jetzt habe ich wieder mal in den letzten zwei Wochen mehr mit Ghosty gearbeitet, weil ich dann doch teilweise ein bisschen genervt war von den Orten, wie man der Warp immer die Vorschläge auch macht, schon bei meinen Kommandos und so, ja, dass man da ein bisschen zu viel irgendwie eingepfuscht hat oder so. Man kann man sicherlich overdrive und overkonfigurieren auch beim Warp. Aber hauptsächlich deswegen, weil ich ein bisschen auch durch das ganze Thema mit den Primer-Chain-Videos schauen und Kickstart, NeoVim und alles Mögliche, bin ich noch auf ein anderes Tool gekommen, was auch jetzt seit einer Zeit jetzt sehr stark bei mir in Verwendung ist einfach T-Max, ja. Mhm. Habe ich überhaupt noch nie so richtig am Schirm gehabt. Ich habe früher ab und zu mit Screen was gearbeitet und so weiter, dass ich einfach gewisse Prozesse am Laufen lassen habe, irgendwie länger nicht, die auf irgendeinem Server irgendwo laufen, ja. Aber T-Max ist ja eigentlich sehr cool, ist ein Terminal-Multiplexer, was heißt das? Er macht halt innerhalb des Terminals es sehr cool und einfach mehrere Sessions und mehrere Terminal-Sessions offen zu haben und die mit dann zu managen und auch sowas wie jetzt alle Terminal-Emulatoren kennen, dass du halt, keine Ahnung, Split Terminals in horizontal, vertikal und so weiter machen kannst, ja. Mhm. Und der hat halt auch alles mit voll einfache geile Keybindings und du kannst dann halt auch da fix fertig, und das habe ich jetzt ein bisschen angefangen halt, gewisse Sessions definieren für gewisse Aufgaben, die du halt erledigst, so quasi, ja. Ich habe mir jetzt da so eine Session gemacht, die ist halt einfach meine Monitoring-Session, da sind halt einfach fix drei Fenster offen, der eine macht halt über Kubernetes Monitor das andere und über Kubernetes das andere Cluster-Ding, und dann hat er gleich schon den GitOps-Folder offen, wo die ganzen YAML-Files für diese Cluster drinnen liegen und so weiter. Und du brauchst eigentlich dann nie mehr das Zeug alles wieder so herstellen, die ganzen Sessions und Folder und alles, sondern du attachst die einfach wieder an diese T-Max-Session. Ja, mhm. Und bist sofort wieder auf dem, dort, wo du bist. Und ich fange jetzt das gerade an, auch für, keine Ahnung, ich habe das im Arc, also, dass ich halt eigene, wie sagt man denn, wie heißt denn das Arc Spaces quasi habe für gewisse Projekte oder für Kundensachen oder so. Und da habe ich mir jetzt auch eigene T-Max Sessions halt für diese Projekte angelegt. Und wenn ich dann in dem Projekt wieder weiter tue, gehe halt einfach in diese T-Max Session rein und bin halt in dem richtigen Folder und habe halt die gleich zwei Fenster offen, dem einen halt den Folder und dem anderen den anderen und so weiter halt. Ja? Mhm. Das da ist alles ein bisschen mehr Richtung, finde ich ganz witzig, einfach weil so, da der Terminal quasi bei mir wieder richtiges an Aufwind kriegt, und ich mag das Arbeiten im Terminal grundsätzlich auch schon sehr gern. Ja, hm.
Ja, ich meine, das mit diesen Attachen und so, das kenne ich auch von zum Beispiel von, wenn du irgendwie sowas wie ein Minecraft-Server laufen lässt auf einem Server.
Ja.
Wo es halt wirklich, ich glaube, ich habe das aber nicht mit T-Max gemacht, ich habe das, glaube ich, mit Green gemacht mit dem Kommando, wenn man es nicht
austeilt. Ja, genau, das habe ich früher einmal hergenommen für das, ja. Mhm.
Genau, wo du halt dann quasi auch wieder, also kannst du ja auch dann abmelden sozusagen von der Session.
Ja, detachen halt wieder
attachen. Detachen, genau, ja. Und dann tust du halt wieder attachen. Mhm. Genau. Und gibt's nicht auch überhaupt da im iTerm, also das ist ja quasi, also das Große ist es nicht, also iTerm ist das, was ich mir zumindest früher immer am Mac gleich mal installiert habe.
Ja, immer, war mein Standard.
Genau, und die haben ja auch T-Max-Integration sozusagen. Mhm. Also der, wo du im Grunde dann ja splitten kannst, mehrere so virtuelle Displays offen haben kannst, sozusagen. Und ob die nicht, ob du nicht auch attachen kannst und so Geschichten. Mhm.
Okay, ja. Ich habe das noch gar nicht checkt, dass diese Kombination mit dem Ding auch ist, sozusagen, dass da das iTerm da das T-Max quasi unterstützt oder nutzt, glaub, oder so, was, ja, das habe ich nicht mitgekriegt. Ich hau jetzt da gleich mal einfach noch zwei YouTube-Videos ein, die ich mir da angeschaut habe, zu dem T-Max-Thema, ja. It's Beautiful, da gibt's ja auch so Theming und ja, genau, das habe ich ganz cool gefunden, ja, also dann habe ich noch ein drittes, das habe ich auch dazu, das habe ich mir auch angeschaut, wo der Primer Chain über T-Max redet. Genau.
Mhm.
Ja,
ist witzig. Das sind eh so Tools, die gibt's eigentlich eh schon ewig.
Ewig. Und was jetzt da dann das Coole ist wiederum, ich denke mir jetzt, ich habe halt mit iTerm zwar diese Möglichkeit mit dem Teilen von Fenstern und verschiedene mehrere offen haben und Sessions und so weiter auf meinem Mac, ja, weil ich da den Emulator installiert habe, so quasi. Aber jetzt weitergedacht. Ich hätte halt eigentlich, oder ich war mir gar nicht so bewusst, dass es dieses Teilen und Aufteilen von Fenstern und bla bla und Sessions speichern und wieder einsteigen, ja eigentlich auch auf jeden anderen Linux-Server gab, wo ich mit SSH hin verbinde. Wenn ich jetzt mit T-Max, wo ich jetzt schon relativ zwei Wochen, sage ich mal, ganz gut unterwegs bin mit Shortcuts auch und so weiter und Command-Line-Dinger, mich da navigieren kann und dann von einem ins andere Session wechseln und von einem ins andere Window und so weiter, dann konnte ich genau das Gleiche auch auf jeden von den Linux-Server machen, wo ich mit SSH hin verbinde in Zukunft.
Ja. Da sagen sie ja, das ist quasi auch einer von den Vorteilen vom T-Max, oder? Weißt du halt im Grunde, wenn du jetzt zum Beispiel eine flake Internetverbindung hast und dann bricht da halt die SSH-Verbindung halt weg, ja, verlierst du halt den Kontext nicht, weißt du, kannst du halt dann wieder attachen sozusagen.
Genau. Du kannst die Sessions-Names geben, weißt du kannst die Windows-Names geben und so weiter. Ja. Und du kommst halt immer wieder dorthin. Das finde ich einfach sehr geil.
Ja. Okay.
Und das nächste, das hat mir wirklich in dieses Rabbit Hole heute so eingeführt, wo man dann sofort in die Richtung kommt, haben wir sicherlich auch schon früher mal geredet, aber jetzt bin ich gerade dabei, dass ich das halt professionalisiere. Wenn man diese ganzen Sachen sich dann irgendwann einmal so hinkonfiguriert hat, wie man es gern haben will, ja, also sprich jetzt T-Max und NeoVim und alle dieses LazyGit oder alles, was man jetzt so an Tools halt lokal oder Git selber, apropos, suche ich jetzt auch noch klasse, wir haben da ein ganz cooles, hat mir die Anregung jetzt, man kommt jetzt so auf die Gedanken jetzt an, okay, was kann ich denn noch, es ist so Command-Line-mäßig besser machen und ich arbeite ja auch doch immer wieder nur mit, wirklich auf der Command-Line mit Git, ja, dann kann man sich natürlich auch, habe jetzt auch noch ein YouTube-Video rein, configure ja Git mit ein paar ganz coole Themen, wie man halt Git in der Command-Line, im Terminal sozusagen besser konfigurieren kann, dass die Log-Outputs schöner sind und besser lesbar, gewisse Aliases, was man oft braucht und so weiter. Ja, habe ich jetzt auch dann noch gemacht. Und dann hat man jetzt einen Haufen Config-Files und das sind halt diese sogenannten Dot-Files. Ja. Und dann geht es darum, wie kann man sich denn jetzt diese Dot-Files vernünftig organisieren, ja. Wo ich jetzt auch zum Beispiel schon über Rules und nachdenke, oder ich habe my Z-Shell, was der mit Z-Shell-Konfigurationen und dann habe ich meine Plugins vom Z-Shell und dann habe ich irgendwie die Themes, wie das Power to 10K, was ich drin habe. Und ich hätte eigentlich am liebsten jetzt dann, wenn ich dann einmal so weit bin, auf jeder Maschine, wo ich arbeite, auch jetzt über SSH zum Beispiel, die gleiche Konfiguration aller dieser Tools. Ja, also Shell sowieso, Z-Shell und aber halt auch für NeoVim und Vim halt und Git und alles. So. Und da gibt's natürlich auch Tools, das zu managen vernünftig, ja. Und was mir jetzt da ausgesprungen ist, so am ersten und am, wie sagen, meist besten bewertet oder was, ist das Gemoa, ja. Gemoa geschrieben, französisch, für das ist meins so quasi, ja. Und das ist so ein Tool, mit dem man halt quasi ein Git-Repo auf GitHub mit seine Dot-Files füttert, ja, und das nimmt das halt alles ab. Du kannst halt dann sagen, Gemoa init, und dann richtest du das halt ein und verweist auf ein Git-Repo. Und dann sagst du immer Gemoa add, und dann addest du halt irgendwie eine File, zum Beispiel dein ZSHRC oder irgendein Folder oder was, ja. Und dann tut er das quasi in das Git-Repo ablegen, und du kannst es dann applyen auf einer anderen Maschine zum Beispiel, ja. Und das, man kann auch einen Diff machen und zeigt dir den Diff von dem, was du quasi in deinem Repo hast, versus was du auf der Maschine hast. Und dann kannst du sagen, okay, den Git-Diff, also diesen Diff möchte ich jetzt gern bei mir lokal ausgleichen und anpassen, ja. Und du kannst das mit so quasi kleine Overrides noch overriden für bestimmte Maschinen, dass du jetzt sagst, keine Ahnung, auf meinem Mac hätte ich das gern ein bisschen anders, weil auf der Linux-Maschine gibt's kein Brew oder so, ja. Und du hast auch eine Integration für Passwortmanager, also wie OnePassword und so, dass er da quasi Secrets, die eventuell in irgendeinem Dot-File stehen sollten, wie eine Environment-Variable, was mit irgendeinem API-Key setzt oder so, für Jira, Command-Line CLI und was weiß ich, oder OpenAPI oder whatever, dass die halt über automatisch dann über das OnePassword quasi verwaltest. Ja, diesen OP-Command-Line-Tool zum Beispiel. Ja. Und da bin ich halt auch gerade ein bisschen dabei, eben meinen ganzen über die Jahre entstandenen Ding an Config-Files und Dot-Files auch vernünftig mal mir da abzulegen, sozusagen. Ja. Weil ich dann eben gerne irgendwo da hin will, dass ich das mal weiß, okay, das geht ja noch weiter. Also heute ist mir wieder so gegangen, was habe ich heute gemacht, genau, kommen wir dann eh vielleicht noch dazu. So OpenAI-Codex gibt es jetzt ein neues Tool da dann, zum so wie Claude, also Command-Line-Programmiertool. Und dann brauchst du wieder für diesen Node zum Beispiel, das installierst du über Node, und das kennt auch jeder wahrscheinlich, der da, dass man halt dann mit NVM und so verschiedene Node-Versionen auf sein Mac hat und einrichtet und sagt, was ist die, was ich für was hernehmen will, oder wie switche zwischen Node-Versionen und wie update die und so weiter. Oder Ruby, gleiches Geschichterl, ja, dass man lokal halt sein Ruby für mein, keine Ahnung, früher, wie es im Port für die Ports vom Xcode-Projekt und so weiter. Ja, also das Zeug möchte ich alles gerne ein bisschen besser organisieren und verwalten einfach, Ja.
Ja. Ja.
Ja.
Weißt du, gerade bei einem Chemoir, da gibt's ja viel so alternative Tools, die sowas in die Richtung machen.
Ja.
Aber das Chemoir trifft wirklich Anzeit.
Ich glaube, das hat die meisten GitHub-Stars mit 15.000.
Genau, die hageln relativ viel Features ab, sage ich einmal.
Genau, ja.
Mhm.
Hat eine riesen Community auch und so, ja. Ja.
Mhm.
Schaut ganz geil aus.
Mhm.
Ja, okay. Also da bin ich wirklich so ein bisschen gerade in den Zaubertrank gefallen quasi und es flasht mich gerade ein bisschen, wie man quasi sein Terminal eigentlich noch ein paar Levels höher schrauben kann. Ja.
Ja, voll. Ja, bei so Geschichten ist halt dann immer geil, die, weiß ich nicht, wie soll man sagen, durch die Konsequenz bringt's da dann erst richtig was. Also man muss es halt dann einfach nutzen.
Mhm.
Im Endeffekt. Und je mehr, dass man es nutzt, desto mehr kommt man dann auch wieder drauf.
Ja.
Naja, voll. Ist halt immer dann schwierig, sozusagen im laufenden Betrieb, das halt zu machen. Ja.
Genau.
Oder halt umzustellen und dann, wenn es einmal.
Ja.
Keine Ahnung, wann einmal irgendwas nicht gleich funktioniert, fällt man dann oft auf den alten Weg sozusagen zurück. Dann muss man halt dann
beim Vim ist gerade eben so, wenn du tust, du merkst, am Anfang sperrt sich ein bisschen, aber ich habe schon auch meine Aha-Momente gehabt, wo ich gemerkt habe, hat ein bisschen Klicken gemacht. Ja, also gerade so, wie du vorher gesagt hast, dieses Change in Word oder Change in der Klammer drin und so, was der das sagst, ich replace jetzt das ganze Wort oder die ganze Klammer und so weiter, da bist schon, da merkst du schon, okay, bin ich da früher dumm, bis ich das um markiert habe, dass ich dann das lösche und dann das einfüge und so weiter, da merkst du schon, okay, da kannst du gerade schon was effizienter machen. Ja. Und dann, wenn du das einmal drin hast und nicht mehr nachdenken musst, dass du jetzt die und die Taste in der und die Reihenfolge drückst. So ist es beim T-Max, geht es mir mittlerweile echt so, ah ja, das wollte ich ja noch. Das habe ich ja ganz vergessen. Eine von den Konsequenzen jetzt da auch noch, das habe ich in einem von den Videos, was ich da geshared habe, ist das eigentlich auch gleich vorgekommen. Ich glaube, von diesem Typecraft daran. Ich habe zum ersten Mal, muss ich sagen, aber ich habe zum ersten Mal auf meiner Tastatur eine Taste umgemappt.
Aha, okay.
Und zwar, also hat er mir eine Phase gegeben, was der, wo viele Leute die Escape-Tasten woanders hingemappt haben, wie die Touchbar da war und so. Ja. Da bin ich nie mitgegangen. Aber was ich jetzt noch habe, ist, und ich fühle es im Moment noch ganz gut, ich habe die Caps-Lock-Taste auf Control gemappt.
Okay.
Ja. Also die Caps-Lock-Taste tut jetzt das gleiche wie die Control-Taste bei mir. Ja, weil ich einfach jetzt das dauernd für eben den Leader-Key sozusagen im T-Max hernehme, also Ctrl-S ist da dann das und dann macht man halt Ctrl-S und dann zum Beispiel C für Create oder Ctrl-S für Beistrich für Umbenennen oder so oder Prozent für Splitten und so weiter, ja, also man macht dann immer Ctrl-Irgendwas, ja, und da bin ich jetzt schon recht flott und das ist schon voll drinnen, wie quasi zwischen die Session-Switch, wie zwischen die Windows-Switch und so weiter. Ja, und das habe ich jetzt alles quasi mache ich über die Caps-Lock-Tasten für Control. Habe ich mir schon eigentlich, sage ich mal, innerhalb von wenigen Tagen voll umgewöhnt. Ja, und funktioniert auch echt gut für mich. Braucht die Caps-Lock ja eigentlich sonst nicht wirklich. Ja.
Mhm.
Ja.
Okay. Stimmt, genau. Ja, Caps-Lock ist
tote Tasten
nicht oft, irgendwie verwendet, aber hat da nicht auch der Tim Pritloff, der hat da irgendwie so ein Argument mal gekauft für die Caps Lock Taste.
Oder? Also, oder. Haben sie irgendwo mal diskutiert in der Freakshow, aber ich weiß
gar nicht mehr, was fängt wie ein bringst nicht mehr zusammen, was da, der hat irgendwie gesagt, nein, die braucht man ständig irgendwie.
Was? Ja, das stimmt. Ich war mir nicht sicher, war er in die Richtung jetzt, aber naja, der hat es voll verteidigt, ja, stimmt, ja. Hm. Müsst ihr da mal googeln, das findet man wahrscheinlich sogar irgendwas Schnipsel, ja.
Na, bin echt schon gespannt, wie es da geht mit deine Experimente, ja. Also, genau, das Fiese ist halt, dass IntelliJ halt schon relativ viel macht.
Ja. Im IntelliJ, muss ich ehrlich sagen,
habe
ich
quasi auf die Server jetzt nicht so arbeitest oder halt nur hin und wieder, ja.
Mhm.
Dann, ja, ist fast gescheiter. Man kommt irgendwie, glaube ich, man hat überhaupt einmal so ein Standard-Toolset, mit dem man arbeiten kann, das man dann halt auch auswendig weiß. Also wie halt dann, man geht dann schon wirklich in irgendwelche Tools dann voll rein und konfiguriert das dann. Genau, und dann vergisst man es halt wieder, dass das irgendwo umeinander liegt. Aber ja, genau. Also ich arbeite sicher mehr im IntelliJ als wie jetzt auf irgendwelche Server. Also bei mir, glaube ich, ich würde da einfach viel vergessen, ne? Aber klar, bei dir ist das glaube ich anders, ja. Du bist dann doch viel mehr.
Ja, es ist nicht nur die Server, aber wirklich im normalen Terminal lokal, also mit Kubernetes und dem ganzen Zeug einfach halt. Ja,
ja, naja, voll.
Ja. Ja. Also, das war das Follow-up quasi zu unserer Wim-Motion-Geschichte letztes Mal. Ja. Haben wir jetzt eh gut reingehauen. Da dann auch, da habe ich das, kann ich das eigentlich alles abhackeln. Ja.
Jo. Da kommen wir jetzt schon wieder zur AI.
Ja, da könnte man jetzt nahtlos überleiten sozusagen, ja, weil das habe ich ja vorher schon kurz angesprochen. Ja.
Jetzt hast du, glaube ich,
jetzt habe ich einen Zügel
von meine ja. weggeklickt.
Ich wollte ihn gerade wieder suchen. Warte mal, wo ist er denn?
Ja.
Show completed muss man da tun, oder? Ja, genau. Was hast du da drin?
Oh Gott, ja, Apple Reminders, das ist ja so ein bisschen...
Alter, der ist jetzt irgendwo in der Liste, oder?
Ja.
Nein, warte mal.
Okay.
Jetzt finde ich ihn nicht mehr. Na, aber ist der nicht dann einfach, das war nicht das Vim IntelliJ Follow-up, das, was ich jetzt weggeklickt habe?
Nein. Wo ist denn, was, wo ist das überhaupt?
Du musst oben rechts auf Show klicken.
Auf Show.
Genau, und dann, Turkey completed, weil steht nämlich oben 375 completed haben wir. Und in der Zeile quasi
kannst du rechts auf Show klicken. Das, gibt es das, dass du es nur du siehst, weil du die Listen initial erstellt hast?
Möglich, ja. Hast du irgendwas, kannst du dich ungefähr erinnern, was gegangen ist? Hast du
eigentlich schon gib mir mal InnoQ ein.
Okay, ja, das habe ich vorher sogar aufgemacht schon, den Link InnoQ.
Ja, genau. InnoQ. Ich habe das nämlich zum ersten Mal gemacht, das ist eigentlich ganz cool. Also,
ja, jetzt habe ich es wieder. Ist wieder da. Passt.
Ist wieder da? Ja, ja genau. Ja, perfekt. Ich habe nämlich neulich zum ersten Mal, oder anders gesagt, ich war wieder mal auf meetup.com aus diversen, also
ja, können wir
eigentlich
dann
aus einem anderen Grund, genau, zu dem kommen wir dann noch, ja. Und habe dann so ein bisschen so umeinander geschaut, naja, was tut denn da sonst so?
Mhm.
Und bin dann sozusagen vorbeikommen, dass nämlich die InnoQ, das ist quasi so ein deutsches, würde ich jetzt einmal sagen, Softwareentwicklungsunternehmen, ja. Consulting-Unternehmen, mhm. Genau, die machen teilweise so auf YouTube im Livestream quasi so Lunch-Talks, was eigentlich ganz, ganz cool ist. Die setzen das zeitlich halt immer auch so Viertel nach 12 bis 1 oder so,
mhm.
Ja, bis 13 Uhr. Und ja, genau. Und du kannst halt quasi in der Mittagspause, lass das halt einfach dann nebenbei laufen. Irgendwie so ist halt die Idee. Und die haben neulich, und das können wir eh verlinken, weil es jetzt eben auf YouTube eh schon fertig oben ist, so ein Lunch-Talk gehabt zum Thema Vibe-Coding.
Ja.
Der Anfang vom Ende des Programmierens, also auf Deutsch.
Okay, ja.
Genau, und da hat halt ein InnoQ-Mitarbeiter so ein bisschen erzählt von seinen Erfahrungen mit Vibe-Coding, beziehungsweise ja, hat er so ein bisschen ja, seine Einschätzung halt dargestellt, wie es halt da so in diesen ganzen KI für Programmieren-Bereich halt weitergegangen. Ich übergib das da mal zu die Shownotes. Und was ich meine, er hat im Grunde, ja, hat
jetzt nicht recht viel. Einhaken,
ja,
du kennst ja den Ding, den Softwarearchitektur im Stream-Podcast.
Ja, genau.
Das ist ja eigentlich, da ist ja der Eberhard Wolf.
Ja.
Und das ist ja der Geschäftsführer von InnoQ, oder?
Schau, ich weiß nicht, ja. Okay, ist also, der Geschäftsführer von
InnoQ. Ich habe
okay.
nämlich zuerst gedacht, witzig, dass du den YouTube daran verlinkt hast, aber ich dachte, ist das nicht der Softwarearchitektur im Stream-Podcast, aber das ist wieder das Eigens, was da machen. Aber es wird auf jeden Fall, der Eberhard Wolf ist von InnoQ halt, der den Podcast macht. Ja.
Okay.
Und ich habe gedacht, das ist eh dasselbe wie der Podcast, aber es ist halt was Eigens quasi von der Firma, was die selber so veranstaltet,
ja. Oder? Also da steht jetzt eigentlich auf der InnoQ-Seiten, dass er bis 2023 war ein Fellow bei InnoQ.
Also
so, okay. Arbeitete bis Juli.
Ah, okay, okay.
Mhm. Ich glaube, dass der.
Aber ich kenne den halt, den Eberhard Wolf, eigentlich quasi. Nur von der InnoQ halt eigentlich so.
Ah, okay. In einer Situation ja, mit das, der. Es gibt da, es gibt da so Vorträge, die verlinkt sind auf der InnoQ-Seiten vor allem.
Ja.
Aber die hören da jetzt irgendwie 2023 okay. auf, soweit ich das okay. sehe.
Mhm. Na, passt.
Gut. Na, genau. Ja, genau. War ein anderer Kollege, der Torben Keller hat der geheißen.
Mhm.
Genau, aber was ich halt krass gefunden habe, der hat halt, ich glaube, er hat dieses Cloud Code verwendet.
Mhm. Das Command Line Tool.
Von, genau, von Anthropic.
Ja.
Kann ich da auch mal in die Show Notes reingeben. Und das war so wild, weil er hat im Grunde die Spring Boot Bat Clinic Anwendung halt hergenommen. Mhm. Und hat halt dann über dieses Cloud Code sozusagen eine Löschen-Funktionalität dazu programmieren lassen. Ja. Mhm. Und was ich da echt wild gefunden habe, war, dass du halt da richtig dann gesehen hast, wie sozusagen die AI halt quasi einen gleichen Endpunkt dazu gegeben hat, etc. Aber dann hat der sozusagen auch die Testfälle laufen lassen. Mhm. Ja.
Die AI selber halt.
Die AI selber, ja. Mhm. Also im Terminal, ja. Dann hat er festgestellt, ups, das duscht. Mhm. Ja. Dann hat er es quasi nur mal irgendwas geändert im Code. Dann hat er es wieder laufen lassen, die Testfälle. Ja, ja, bis halt quasi grün waren.
Ja, genau. Ja, ja.
das war echt schon wild, ja. Ich meine, man hat dann natürlich im Detail, was der hat es dann auch wieder, was war das, der hat irgendwie in der API dann irgendwie so einen Delete-Endpunkt im Grunde gehabt, ja. Und ich glaube, es war dann aber auch notiert als irgendwie @get, weißt, von der HTTP-Methode so in die Richtung, ja, wo man sich ein wenig drüber arbeiten muss und so. Aber so im Grunde eigentlich schon faszinierend, ja, wie weit das du kommst.
Ja, ja.
Was halt, schau, ja, was halt so ein bisschen zach ist natürlich, dass du eigentlich als, also sie haben halt dann so gesagt, und da steckt glaube ich ein bisschen eine Wahrheit drinnen, dass sozusagen zukünftig halt für Junior-Programmierer quasi halt dann schwieriger wird, ja, generell, weil halt, wenn sie quasi die AI halt jetzt auch noch weiterentwickelt, dann kommst du halt mit dem, was da generiert wird, halt auch sehr schnell auf so Lösungen hin, ja, die wir implementieren wird mit nur wenig oder gar keiner Erfahrung. Mhm. Ja, und du brauchst aber dann quasi wieder Leute mit mehr Erfahrung, die sozusagen diese Fehler dann, zum Beispiel da das mit dieser HTTP-Methode und so, ja, halt dann ausmerzen oder die halt dann auch wissen, worauf schauen müssen.
Ja.
Oder die halt dann wissen, okay, wo sind denn da jetzt so Fehler-Patterns, die da jetzt prinzipiell ganz abstrakt einmal gesagt, bei so Löschung für irgendwelche Objekte, sage ich jetzt einmal, ja, auftreten können. Weißt, was kann da schief gehen? Genau. Wo dann auch ein Kollege von mir gesagt hat, naja, so quasi, wenn man aber eigentlich dann die Juno-Entwickler nicht mehr braucht, ja, in Zukunft, also wo sollen dann mittelfristig halt die Senior-Entwickler herkommen?
Genau. Das ist wollte ich auch jetzt gerade sagen, das ist die Thematik, wie entwickelt man sich zum Senior, wenn man kein Junior mehr sein kann? Ja, weil man im Prinzip nicht die Übung hat, weil man die Übung halt andere überlastet und die Übung nicht brauchen.
Genau, und dann hast du in der ersten Generation hast nur die Übung haben und dann in der zweiten Generation, genau, sind die halt dann weg, gell?
Genau.
Dann
passiert halt irgendwas. Ist, alles ist sehr spannend, dass sie da eben, die AI-Entwickler, weiß ich nicht, ob sie die alle so bewusst waren, dass sie eigentlich für sich selber so, also für die Branche der Softwareentwicklung so arge Auswirkungen haben, wie es gerade haben. Ja? Mhm. Weil, und ich muss auch ehrlich sagen, ist schon ein bisschen länger her, seit einer Zeit ist man eher bewusster, aber früher hat man sich immer gedacht, okay, so künstliche Intelligenz oder Automatisierung, Roboter und bla 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 gefährden zuerst einmal nicht so hochtechnologische Berufe wie Softwareentwickler, sondern eher halt Low-Level-Ding, keine Ahnung, Busfahrer oder Müllabfuhr oder keine Ahnung, was einfach eine einfache, simple Tätigkeit ist. Ja, aber jetzt im Moment schaut es sich schon so ein bisschen aus, als ob sehr hochtechnologische Berufe wie eben Softwareentwicklung irgendwie als einer von den ersten Berufe ganz stark betroffen sind von der ganzen Veränderung. Jobmäßig.
Ja.
Ja. Und das ist, glaube ich, für viele in dem Bereich, also für mich war es auch sehr überraschend eigentlich. Ja. Es hat großartige Auswirkungen auf die Veränderungen irgendwie, ja. Also große auf die ganze Branche jetzt. Weil das heute, habe ich da gerade mal vor kurzem gepostet, hat er mir den Link, share jetzt auch nochmal. Oder warte, was war denn das? War das muss ich nochmal anladen, das war ein File, was ich als bei uns hochgeladen habe. Der Primer Game, weil wir vorher auch schon geredet haben von ihm. Ich hau das jetzt mal, ich muss vielleicht den Link dann nochmal aussuchen. Ich habe das jetzt nur als Video gedownloadet. So. Der hat auch kurz genauso eine Aussage auch gemacht, dass das halt ziemlich scary ist. Weil quasi innerhalb von ein paar Jahren halt jetzt, wenn sie das so weiterentwickelt halt, irgendwie da zu wenig Nachschub für Seniors halt kommt. Der sagt halt das, er befürchtet, ich meine, er ist eh immer schon so ein bisschen ein Skeptiker, jetzt was halt das ganze AI-Hype und Vibe-Coding und so betrifft sozusagen, aber er sagt halt da in dem Ding auch, dass das ein bisschen, er sieht das so auch skeptisch, dass die noch, die, wenn das nicht, diese Nachfolger nicht die Junior da nicht quasi trainieren und üben können, dass halt dann irgendwie dann am Ende die Seniors fehlen und das halt schon so eher ist, dass man die Seniors halt jetzt unbedingt noch braucht, halt länger, damit man diese Lücke irgendwie füllt. Ja.
Ja.
Naja.
Ja, voll. Ja, und vor allen Dingen, weißt du, was man ja so in die Projekte halt auch öfters einmal sieht oder wo man ja selber auch schon eingefallen ist, ist, sag ich mal, weiß ich nicht, du hast halt irgendeine Aufgabenstellung und bisher war es halt so, dann hast du halt auf Stack Overflow geschaut, ja, und da und gesucht oder irgendwie googelt oder so. Und dann kommst du halt bei irgendeiner Lösung vorbei und Leute gehen halt her und kopieren halt einfach die Lösung.
Ja.
Und sie verstehen es halt nicht, ja. Im Grunde trotzdem nicht, ja. Und da hast du halt jetzt vielleicht nur das gehabt, dass du es vielleicht sogar noch verstehen musst, ja, weil es du ja quasi dann in dein Produkt dann irgendwie noch einbauen musst, ja, oder vielleicht kompiliert es gar nicht das, was du da kopiert hast und so und bist dadurch gezwungen, dass das halt funktionierend machst, ja. Aber das, was jetzt da ja dann passiert, ist ja quasi nur mehr eine Stufe drauf sozusagen, ja, weil im Zweifel schaut das ja auch dann nur so aus, als ob es funktioniert. Weißt du, ich mein? Und du musst ja gar nichts mehr kopieren, sondern der schreibt dir das einfach eine, ja. Also, schau nur mal eine Stufe drauf, ja. Und wenn es dann irgendwann einmal eine geile AI gibt für irgendwie Regular Expressions oder so und dann versteht die irgendwie, bei den Juniors tut sich halt keiner mehr an, dass es sich irgendwie einmal Gedanken macht, wie Regular Expressions jetzt funktionieren, ja. Und was da halt für Muster und so gibt, dann, ja, wird es halt. Genau, ja, dann kannst du es halt einfach nicht. Dann hast du halt einfach dann die Fertigkeit nicht. Ja.
Ja.
Und ist halt dann, ja, weiß ich nicht, schwierig mit der Zeit wahrscheinlich.
Ja, das ist spannend auf jeden Fall, ja. Also, genau. Weil du jetzt
also ich glaube, die Aussage war ja schon mal, also dass quasi diese ganzen AI-Tools, wurscht jetzt, ob in der Konsole oder irgendwelche Web-Prompts etc., dass die in Wirklichkeit eigentlich so Senior-Entwicklern fast mehr helfen natürlich als wie Junior-Entwicklern, ja.
Mhm.
Und das stimmt, glaube ich, voll die Aussage, ja. Weil als Senior kannst du da wirklich das im Grunde als so ein Weiterbildungstool und so verwenden, ja, beziehungsweise auch als, ja, wie soll man sagen, einfach, dass du einen Shortcut halt einmal machst, ja, und ja, aber wenn du vielleicht in gewisse Bereiche die Erfahrung noch gar nicht hast, ja, und vielleicht dann noch gar nicht weißt, worauf es hinauslaufen sollte, dann wird es halt irgendwie schwierig,
ja,
weil dann kopierst du halt wirklich, oder eben, wie gesagt, kopierst du halt nicht einmal nur, sondern dann lässt du halt wirklich halt irgendwas generieren und wenn es noch halt irgendwie funktioniert, dann denkst du, ja, passt schon.
Ja. Nein, also ich habe schon in den letzten Wochen einige Fälle einfach gehabt, wo es dann schon irgendwie im Endeffekt jedes Art von diesen Tools dann ziemlich auf die Nase gefallen ist wieder bei dem, was ich es machen lassen wollte. Ja. Und dann aber auch Fälle halt gehabt, wo ich einfach echt überrascht war da wieder, wie gut er innerhalb des Kontexts dieses eine Ding halt einfach für mich gemacht hat, wo ich sicherlich viel mehr Zeit braucht hätte, um das genauso hinzubringen. Ja?
Ja,
es ist so von bis halt. Und die ganze Sache, ja, es fühlt sich halt schon noch, man merkt es halt einfach, wenn man sich mit dem ständig beschäftigt, da ist so viel Velocity drin in dem ganzen Moment, da tut sich so viel und jeder versucht einfach so viel. Also das sind schon noch ganz viele Experimente auch gefühlsmäßig. Ja. Das ist noch, ja, da man merkt das,
ja,
das ist eine volle Bewegung ist da einfach nur drin, total ein moving target irgendwie. Ja.
Die Sache ist halt auch immer geil, mit was ist das sozusagen trainiert worden? Jetzt gerade jetzt bei Code-Generierung und so. Mit was ist das trainiert worden? Was gibt's da quasi dann auch noch für so Reasoning-Mechanismen drinnen?
Ja.
weil das ist ja quasi so der, das nächste Ding, dass du immer so Reasoning und so auch nur dabei hast, genau. Dass du quasi nur so Systeme, die du nur dazu klatschen, ja, die da.
Was im Endeffekt nichts anderes ist, wie dass die AI so nach der ersten Antwort sich selber nochmal challenged quasi, ja.
Ja,
und genau. Sagt halt, ist das jetzt schon die richtige Antwort, gibt's da nicht noch andere Möglichkeiten und so, ein Level, so irgendwie einen eigenen Layer halt intern nochmal drüber liegt, ja.
Genau, die Frage ist halt, wie weit kommst du jetzt damit, diese LLMs jetzt tatsächlich, wenn es jetzt quasi, so, ja, einfach Code generieren magst, der alle möglichen Anforderungen so halt entspricht, weißt, weil da ja auch alleine schon als Mensch du dir ja schwer tust, weil ja das ja oft auch gar nicht definiert ist sozusagen, ja. Also du konntest ja gar keinen Prompt quasi erstellen, wo du die ganzen Qualitätsansprüche dann definierst, weißt, plus die Funktionalität, so dass dann, ja, ein Code halt rauskommt, der diesen Anforderungen halt entspricht. Weißt du, wie ich meine? Also, das ist ja die Kunst an dieser Softwareentwicklung, dass das dann, ja, selber im Endeffekt oder dass halt dann auch die Entwickler oder wer auch immer halt abwiegt und je nach Kontext, Kleinstprojekt, Großprojekt, Umfeld, welche Branche, etc., ja, nimmst du halt den einen oder den anderen Weg. Aber das ist halt extrem hart, wenn quasi du jetzt ein System hast, was einmal prinzipiell von nichts weiß.
Ja.
Und dann vielleicht, genau, einen Code halt generieren soll, der halt da alle Stickern spielt. Also, ja, weiß ich nicht. Muss man mal schauen, wie weit das man kommt, das meine ich damit, weißt. Also ist das jetzt quasi dann schon der Zenit, ja? Kann da der irgendwie so Code, der halt auch irgendwo in irgendwelche Repos in ähnlicher Form drinnen ist, halt auch so halbwegs korrekt generieren? So teilweise korrekt, teilweise stimmt halt nicht, teilweise geht er, ja, so, irgendwie, bleibt es dann so? Oder kommt man da nur viel weiter?
Genau, also das ist ja, also man hat da, gibt's ja eigentlich Aussagen von bis, ja, die, du hast vor kurzem dieses Interview gegeben, wo der Sam Altman oder irgendwer, wer das Interview hat, gefragt hat auch, an Satya Nadella, wie viel Code-Prozent bei Microsoft mittlerweile durch AI programmiert werden, und Satya Nadella sagt ungefähr 30% von Microsoft Code wird im Moment schon von AI geschrieben, ja. Ja, spannende Geschichte. Ist auf jeden Fall krass, dass jetzt gerade AI da im Coding-Bereich so abgeht im Moment. Und zu einem zum Beispiel, was ja auch jetzt gerade die letzten Tage war, die News, dass sozusagen OpenAI Windsurf für $3 Milliarden gekauft hat. Ja. Also Windsurf war ja diese andere Startup, quasi Konkurrenz zu Cursor. Ja. War auch so eine integrierte Entwicklungsumgebung halt mit AI-Support. Ja. Vorher hat es geheißen Codium. Ja. Und die hat jetzt halt OpenAI bei einer quasi in ein Portfolio aufgenommen und während die halt jetzt dann auf Basis von dem einige Produkte und Sachen machen. Ja. Also damit es quasi ein Konkurrenzserver zu Cursor sind. Und bei Ding habe ich, das ist mir auch selber jetzt erst mal aufgefallen, ich habe ja einen Co-Pilot schon lange bei uns im IntelliJ drinnen, ja, und da kann man auch beim GitHub Co-Pilot mittlerweile, gibt es ja auch seit einem Zeitl schon diese Auswahl des Models, ja, wo eigentlich standardmäßig immer 4.0 drinnen war von OpenAI, und ich habe dann erst gecheckt, naja, man muss da quasi auf der github.com Settings-Seiten im Co-Pilot, in die Co-Pilot-Settings, die anderen Models erst freischalten und erlauben für die, was man halt auch verwenden will in der Organisation. Ah, okay. Ja. Und da gibt es mittlerweile auch von Anthropic, Sonnet 3.5 und 3.7, aber auch die OpenAI-Modelle 4.1 und so weiter oder O3 und so, kann man auch alle freischalten. Und dann kann man auch mit dem Co-Pilot ziemlich andere Ergebnisse innerhalb von IntelliJ kriegen schon. Ja, habe ich jetzt auch erst einmal vor ein paar Tagen gecheckt, dass das auch geht, dass man die Models da alle halt auch freischalten kann. Ja, bin ja gerade ein bisschen am Experimentieren, wo es jetzt da für welche Einsätze halt die das besser geeignete ist. Ja, also es ist einfach, ja, jede Woche, und man merkt es ja bei uns im Podcast, alle 3 Wochen kann man sehr viel über dieses Thema reden, weil einfach da so viel gerade passiert. Ja.
Voll krass. Was ich einfach generell bei mir schaue, merke, und ich glaube, dass das auch Google merkt, habe ich neulich gelesen, irgendwo, ja, dass sie die auch ziemliche Einbrüche haben in ihre, Anzahl der Suchabfragen und so, dass ich oft jetzt wirklich schon auf Perplexity gehe oder halt überhaupt gleich ins Cloud oder so, weil ich es eh schon laufen habe, die Prompt und da halt einfach irgendwas eine tippe. Ja. Also wenn es nicht gerade wirklich um irgendwelche aktuellen News oder sowas geht, obwohl ich Perplexity die auch finden darf, weil ja die quasi so einen Mischmasch machen zwischen Suche und AI und alles Mögliche, bevorzuge ich in Wirklichkeit auch schon so AI-Prompt, ja, weil du einfach da viel geiler dann halt nachrecherchieren kannst und nachfragen kannst. Ja.
Auf jeden Fall, ja. Also ich stelle mir da echt oft schon Frage, kann das die Google-Suche, kann ich da überhaupt so eine aufwendigen, lange Frage da reinstellen? Kannst du mir das beantworten überhaupt? Weißt du, man hat schon voll im Kopf umgestellt auf Fragestellungen, auf ausformulierte versus früherer Stichwortesuche.
Ja? Aber ich habe jetzt neulich eine Testweise beim, da ist ja das Gemini, was ist das, 2.5?
Ja, 2.5 so? Flash oder wie das heißt.
2.5, ja, ich habe glaube 2.5 Pro dann genommen. Ja. Und da haben wir mal für TypeScript Sachen generieren lassen. Das hat auch extrem gut funktioniert.
Ja. Nein, das kann man im OpenAI, also im GitHub komplett auch aktivieren, zum Beispiel Gemini. Also das Pro 2.5 Pro und das Flash und das, so.
Die dürften da auch wieder einen Sprung gemacht haben, kommt mir vor. Es ist zwar vom Interface immer ein bisschen mit diesem Gemini-Interface, was da haben.
Ja, in der Web-Oberfläche meinst du jetzt.
In der Web-Oberfläche, ja, genau. Das ist so ein bisschen so komisch, aber...
Nein, immer wieder, also wenn es auf YouTube, bei mir ist ja das mittlerweile so, dass mir der Algorithmus durch das, dass ich immer wieder so Videos schaue, halt, immer wieder so AI-Videos vorschlage, gar, und immer wieder in abwechselnden Rhythmen kriegst du Videos eingespült, wo der auch halt so 10 Minuten redet über, ja, jetzt hat Gemini da das 2.5 Pro vorgestellt und da habe ich gerade die Tests gemacht und das ist jetzt dann im Coding wieder Form Sonnet 3.7 und die nächste Woche ist dann OpenAI 4.1 Form Gemini 2.5 und so weiter, das wechselt sich ja ständig die Führung ab da dann. Ja? Ja, das meine ich, da ist so viel Movement drinnen. Du kannst, und das ist ja, das haben wir eh letztes Mal schon besprochen, auf Open Router AI, wo man die, quasi diese Rankings da hat für gewisse Themen. Ja, ich hau's jetzt noch mehr in die Shownotes rein. Da sieht man das ja auch eben gut wiedergespiegelt. Jetzt zum Beispiel bei Programming ist im Moment zum Beispiel jetzt mit heute wieder eben Gemini 2.5 Pro vorne. Ja, also Claude 3.7 ist jetzt auf dritter Stelle und das VO Mini von OpenAI auf zweiter Stelle. Ja, ganz knapp beieinander zwar alle drei, aber ja. Wo eben vor ein paar Tagen oder Wochen noch ganz klar Sonne 3.7 gefahren war. Ja. Also das wechselt die ganze Zeit alles sich ab. Das, einer schießt wieder ein bisschen vor und dann kommt den anderen. Es ist ein Rennen einfach. Die ganze Zeit, das meine ich da, ja.
Ja, voll.
Das ist krass. Voll. Und dann, wenn wir da jetzt auch noch gerade dabei sind, weil du gerade Claude quasi erwähnt hast, das Coding-Tool, das Command-Line-Tool, schau, wie schön, dass das wieder in unser voriges Topic Wahnsinn. Mit Terminal einspült, ja, das bedient man über ein Terminal, ist ein richtig geiles UI, finde ich, so auf alt cool halt gemacht mit schönen Animationen und Rahmen und alles im Terminal, ja. Hat jetzt vorgestern, 16. Mai, ja, vorgestern, OpenAI ein Tool vorgestellt, was genauso arbeitet auch. Codex heißt das. Ja? Und da share ich jetzt einmal noch, also die Webseite, den Link habe ich gerade reingehauen und ich habe da auch ein YouTube-Video sozusagen noch dazu geschaut. Und das Witzige war ja, das Witzige in dem, wo, in 1 oder 2, das ist ein bisschen anders stummer. Das Codex an sich habe ich ja gesehen, das ist auch so, was man über Node installiert, also ein Package halt, wo man dann einfach ein Command-Line-Tool halt hat. Ja. Aber in dem Video zeigt er das so her, dass das wie so eine Art, das hängt er quasi auf sein Repository drauf, ja, und sagt halt in so einer Web-Oberfläche, hey, Codex, du, bei dem Repository in dem File so und so, habe ich gesehen, da gibt es irgendwie was bei den Logs die, zum Ändern, die sind nicht so sauber oder was, ich hätte gerne die ein bisschen besser formatiert oder irgendwas. Und dann rennt das halt quasi im Hintergrund, so wie jetzt eine CI-Pipeline oder ein Bild irgendwie halt auf dem Repository los, ja, und macht quasi einen Pull-Request mit genau diese geforderten Changes halt. Ja, kannst jetzt quasi so oder so verwenden, glaube ich, das Codex halt, ja, also dass du das lokal quasi machst, ja, oder halt sagst, ey, er schildert das also geil,
da dieser Engineer von OpenAI halt, dieser Max Johnson da dann, dass er halt quasi sagt, naja, man merkt halt beim Coden immer wieder, stoßt man halt über so Sachen drüber, die man halt, glaube ich, besser halt jetzt gleich aufrahmt oder besser machen sollte, aber diese tedious Tasks quasi, die was jetzt nicht gerade eigentlich das Thema betreffen, was er gerade machen sollte oder das Feature, was er gerade bauen will, ja, die gibt er halt dann so dem Codex so auf der Seite parallel zum dabei arbeiten so quasi, ja. Mhm. Also er sagt halt dann eben, geht ins Web-UI und sagt halt, hey, mir ist gerade aufgefallen beim Entwickeln von dem und dem Feature, dass da und da das nicht so sauber ist, es sein sollte, hey, mach mal du das dabei, ich mich um das Feature kümmert so. Ja. Mhm. Und dann steht halt da irgendwann so ein Pull-Request, den man sich dann reviewen kann und sagen kann, ja, das hat er eigentlich ganz gut gemacht, der Codex. Ja.
Mhm. Ah, spannend. Ah, okay, das ist dafür Pro-User, also für Blast noch nicht, oder?
Ah, ja,
steht das ist da. Ich weiß ja gar nicht, wie das ist beim Cloud Code, keine Ahnung.
Ja,
noch nie ausprobiert.
Beim Cloud Code ist es halt also, du hast im Prinzip ein Token, eine Sonnet, also ein Entropic API Token, und das wird halt dann tokenbasiert abgerechnet, ja. Mhm. Und beim, was ich jetzt gesehen habe, bei der Command Line Codex Variante ist das genauso, da kannst du halt einen OpenAI API Token einballern, ja. Und wärst du dann so abgerechnet, das Codex, glaube ich, was der in dem Video zeigt mit der Web-UI und so, wo sie dann auf so Pull-Requests macht und irgendwo auf ein Repository hängt, ja, das, glaube ich, hat irgendeinen speziellen Plan, ja, das ist so ähnlich wie das ChatGPT halt, wo es da einen monatlichen Fixpreis halt einfach zahlst, und das andere ist die Variante über AI-Keys halt, also API-Keys, ja, mhm. Das haben die Tools eigentlich alle so ein bisschen, die einen, ja, genau.
Krass.
Ach, es ist total brutal. Mhm. Tut sich gerade so viel einfach. Aber es ist eine spannende Geschichte. Ja,
ja voll. Hm. Ob ich das wirklich auch da wieder wirklich bevorzuge, glaube ich, wenn das wirklich in die Entwicklungsumgebung integriert ist. So Geschichten, so wie sie es ja beim IntelliJ in Wirklichkeit ja schon machen.
Ja, da muss ich jetzt sagen, ich habe bis jetzt halt die besten Erfahrungen halt schon immer gemacht, dann, wenn ich gewisse sehr, wie soll ich sagen, einen Bereich, eine Methode, einen Testcase, Klasse oder so irgendwie bearbeitet habe und da was verändert habe, noch nie so übergreifend einfach. Also, dass ich sage, hey, bauen wir jetzt da, keine Ahnung, refactor mal oder organisieren wir meine Packages besser oder irgend sowas, weißt du? Ja. Da ist einfach dann der Kontext immer so groß auch und das hat noch nie wirklich gut hingekommen.
Mhm. Ja. Ich weiß ja gar nicht, wie sie das dann bei dem Cloud-Code machen, oder? Weil das ist ja anscheinend so ein bisschen auch das Feature, dass das quasi across your Codebase steht, da geht.
Aber das ist sehr krass, wenn du dem da zuschaust und das macht ja der Cursor mittlerweile auch so, dass er halt ständig dann LS macht und sie dann Files listet.
Ja, das muss ja alles in den aktuellen Kontext rein.
Der macht dann LS-Aufrufe auf verschiedene Directories und schaut, was da drinnen ist. Ja. Und dann macht er Cut-Aufrufe auf die einzelnen Files da drinnen und so weiter. Mhm. Weißt?
Stimmt.
Da merkst du eigentlich, wie stupid das ist. Ja?
Das hat auch der Typ bei dem Vibe-Programming-Talk halt gesagt. Hat er gesagt, naja, du merkst halt dann, schau, was der, dass du zum Beispiel dann einmal mit der Anzahl der Dockens quasi im Kontext halt dann ausstehst. Ja? Genau. Also jetzt bei der Spring Bed Klinik Anwendung. Weißt du?
eben.
Ich denke mal, ja, da brauchst du nicht in die Testfälle, keine Ahnung, dann lässt dir da jetzt bei einem richtigen Produkt tausende Testfälle laufen. Ja.
Ja.
Mit irgendeinem Gradle-Task und dann kriegst, keine Ahnung, Megabyte-weise an Output.
Ah, genau, ja. Und das geht halt in keinen Kontext. Dann,
das geht halt derzeit noch nicht, ja. Aber naja, man weiß ja nicht.
Da kann ich genauso sagen, Erfahrung aus der Real World, ja. Ich habe jetzt sehr viel Zeit investiert in den letzten Wochen, dass wir quasi unser komplettes Groovy aus unserem Codebase loswerden, ja. Und da habe ich sehr viel mit AI-Unterstützung gearbeitet. Und jetzt ein letzter Task, was da halt so war, bin ich nicht ganz durch, aber war halt Tests quasi von Groovy mit Spock und so geschrieben in JUnit 5 und SRJ und so weiter zu moven, ja. Mhm. Und ich habe das so gemacht immer, was der mit immer vorher mit Command Line, Word Count, Listen ausgeben von alle Groovy Files mit die Line Counts, ja, und dann sortiert von der kleinsten File zum größten. Und habe das so angefangen, dass ich vom kleinsten Testcase zum größten das durchgegangen bin, ja. Und ich sage mal, der kleinste Testcase hat halt so, keine Ahnung, 100 Zeilen gehabt oder 150 oder was, ja. Und die größten haben halt 5000. Ja, Lines of Code. Mhm. Und du hast ja gemerkt, wenn du das mit dem Cursor gemacht hast oder mit dem Copilot oder mit dem Cloud, whatever, ja, bei den Clone-Tests 150 Zeilen, 200 Zeilen, 300 Zeilen, 400 Zeilen, es hat tadellos funktioniert, dass er das in einem Schwung einfach gemacht hat. Ja, mit einem entsprechenden Pre-Prompt, wo ich gesagt habe, halt, ja, ich möchte gerne Java 21 verwenden und es hat J und J mit 5 und mach das ja nicht und mach das schon und so halt, ja. Immer einen elendslangen Pre-Prompt habe ich da schon vorkonfiguriert gehabt. Ja, es hat super gut funktioniert und da habe ich echt einen Test nach dem anderen in wirklich angenehmer Zeit und ein bisschen drüber schauen und so, ja, einen Pull-Request nach dem anderen gemacht, ja. Aber sobald du dann ein paar tausend Zeilen Code hast, ja, ist der da einfach, ist dann plötzlich, und zum Glück hat das noch ein Kollege reviewed von mir, danke an den Marvin, der hat sich die mit einem Differ auch noch angeschaut, was er wirklich dann geschaut hat, ist da jetzt irgendwie was im Test verändert worden und so, ja. Dem ist dann plötzlich aufgefallen, hey, du, warum sind denn die drei Tests gar nicht mitkonvertiert worden? Dann hat er plötzlich Testcases komplett auslassen. Wenn dann dieses Testfile zu groß worden ist. Ja?
Ja.
Oder er hat 3, 4, 5, 10 neue Tests dazu fantasiert quasi. Ja? Also, und da hat man dann wirklich hergemessen und von den, keine Ahnung, großen Tests, die ein paar tausend Zeilen haben, einfach so 3, 4, 5 Methoden markieren, weißt du, und sagen, konvertieren wir die 3. Ja? Und dann hat er die konvertiert und dann die nächsten 3 markiert und dann die konvertiert oder mal 5 markiert und dann die 5 konvertiert. Weil sobald der Kontext groß geworden ist, ja, hat er irgendwas zum Fantasiert? Hat er das nicht mehr geschafft? Hat er irgendwie auslassen oder einfach dazu geschrieben oder whatever? Ja.
Krass. Ja, das sind halt nur so Fallstricke, gell, die man da hat. Das ist halt einfach.
Auf der anderen Seite, wie gesagt, eben, ich hätte niemals in diesen Tagen oder Stunden, wo ich das gemacht habe, einfach in der Zeit, diese Tests von Spock, Groovy nach JUnit 5, also J konvertiert, China. Ich meine, im Endeffekt ist schon, du merkst es, es ist wirklich eigentlich nur, sag ich mal, ein komplexeres Search and Replace mit, ja, aber du schaffst halt kein Search and Replace, die das so da macht, ja. Ja. Das ist halt einfach was, wo wirklich halt sehr gut mit AI funktioniert eigentlich, weil halt einfach von einer verständlichen Strukturlogik, ja, in eine andere verständliche Struktur er das nur konverten muss, wie durch, einfach durch die Matrix-Schirm so quasi. Ja?
Ja.
Das ist ja halt genau wie dieser, was er gemacht ist, ja. Aber wenn es zu viel wird, bockt das halt auch nicht mehr.
Ja. Ja. Derzeit
noch. Derzeit noch.
Ja. Genau. Weil wenn du dir vorstellst, wie lange das jetzt gibt, ja. Also gar nicht lang, nämlich.
Nein.
Und was sie da jetzt eigentlich da hat, ich sage jetzt mal innerhalb gefühlt jetzt für, also von außen jetzt gesehen, von ein, zwei Jahren, ja.
Ärgstens, ja.
Ist das schon ein gescheiter Speed, ja, was da gegangen wird.
Ja. Ja. Dann kommen wir noch ein bisschen zu die Underperformer im
Underperformer.
Die Underperformer im AI-Business.
Ja,
zu Apple.
Stimmt. Ah ja, ich vergiss immer, dass ich das überhaupt nutze und hin und wieder verwende ich halt, weißt du, ich tue halt dieses Doppit-Tippen da ganz unten.
Ach so, ja.
Dass halt quasi die Tastatur hochkommt mit Siri sozusagen.
Das ist mir versehentlich ein paar Mal schon passiert jetzt, ja.
Ja, nein, ich mache schon absichtlich meistens, weil ich halt nicht einreden mag.
Ja.
Und ja, also es ist irgendwie so komischer, als ich weiß nicht. Meistens schreibe ich da nicht gleich eine, bitte mach halt gleich mit ChatGPT, ja. Irgendwie so.
Frag
und hoffe halt, dass es gleich überhaupt gleich weiterleitet.
Ja.
Und dann, ja, keine Ahnung. Es ist auch vom, ja, ich weiß nicht.
Irgendwie ich habe jetzt einmal eine Setup-Frage an die zu dem.
Aha.
Bei mir gibt es da nämlich was mich irrsinnig nervt und ich weiß nicht, ob da, ich habe es noch nicht gecheckt oder was, oder ja. Mhm. Also, ich habe jetzt seit ich das iPhone habe, glaube ich, seit keine Ahnung wie vielen Jahren, das immer so gehandhabt, dass ich mein iPhone und mein Mac und alles, was ich jetzt so eigentlich betreibe, meine Geräte, da ist die Sprache immer auf Englisch eingestellt gewesen.
Okay, ja.
Also, das hat halt Settings kosten, die Einstellungen-App und so. Ja, alles. Und im Mac genauso. Ja. Aber jetzt und was ich immer gehabt habe, war, Siri habe ich immer auf Deutsch gehabt.
Okay.
Ja. Mhm. Weil, keine Ahnung, eben daheim sage ich immer Licht, Arbeitszimmer an oder was weiß ich, so Geschichten halt. Ja. Mhm. Timer auf so und so viele Minuten. Ja, ich spreche mit Siri halt nicht in Englisch.
Ja.
Ja. So. Und jetzt aber geht das nicht mehr. Also du kannst Apple Intelligence nicht aktivieren in den Einstellungen, wenn du für Siri eine andere Sprache einstößt, als wie für das System-Language.
Ah ja. Okay. Naja, ich habe das auf Deutsch.
Okay, dann hast du das Problem nicht.
Ich habe zwar früher mal auf Englisch gehabt, genau. Oder ich habe es erst vor kurzem auf Englisch gehabt, vor allem gerade eben wegen die, in der Beta-Phase ist ja nur auf Englisch gegangen.
Ja.
Genau, und hab's, wann habe ich das eigentlich umgestellt? Aber ich dürfte es dann irgendwann nochmal umgestellt haben, jetzt wieder auf Deutsch, ja.
Okay. Ich weiß nicht genau, jetzt muss ich, was, irgendwas hat mich dann wieder so extrem genervt an dem deutschen, iOS quasi, oder am deutschen Mac auch. Aber, ja, eigentlich war mir das immer lieber, wenn das halt alles Englisch ist. Weil, na gut, nein, das ist vielleicht auch nur, weil ich so gewohnt bin, weil ich da immer, jetzt wenn ich suche, weißt du, wenn ich Apps öffnen will und suchen will, dann tippe ich immer RE für Reminders oder was ein, ja. Mhm. Und jetzt finde ich das halt nicht, weil ich jetzt dann halt, wie heißt es auf dem, passt ja nicht einmal, wie es auf Deutsch
heißt. Erinnerungen.
Oder? Erinnerungen, genau, ja. Also meine ganzen Apps heißen jetzt plötzlich die A-Boden alle anders irgendwie, ja.
Ja.
Und, ja, ich muss mich wahrscheinlich mit dem abfinden, ja, dass das halt jetzt ein Deutsch ist, alles, ja.
Ja, was ich halt auch gar nicht verwende, was ja in Wirklichkeit geil war, ist dieses, warte, lass mich mal schauen. Ja, genau, also wie heißt das Ding da für eine visuelle Suche da?
Das war seitlich, wenn's da, ja, ich weiß
schon. Wenn's lang auf Kamera gehst,
quasi. Das ist ein bestimmter Name, ne?
Ja, irgendwas hat schon.
Ja. Wo man ein Foto machen konnte und dazu eine Frage stellen kann, gell?
Ja, genau. Was jetzt in Wirklichkeit ja, glaube ich, auf Google einfach gängen, oder? Mit Google suchen, ja, genau. Ja, genau. Genau, das hat man, oder das gefällt mir halt bei die, also ich glaube, also da sind die Android-Telefone leider, oder weiß ich nicht, schon vorn, glaube ich, ja, gerade mit diesem ganzen Gemini eben, was eben dann gibt jetzt, was ja eben dann schon relativ gut ist.
Mhm.
Und was der, was auch viel, glaube ich, verwenden, zumindest wenn man sich so YouTube-Review-Videos und so anschaut, viel schweren halt auch voll auf dieses Circle-to-Search.
Ja.
Was man schon vorstellen kann, dass das cool ist, so als Feature. Ja, dass du einfach dann halt irgendwie gar einmal quasi Foto machst einfach oder halt einfach das eiscircelst, was du suchen magst und so.
Mhm.
Und so Features, ich weiß nicht, das, ich glaube, das liegt dir einfach nicht. Ja. Aber mal schauen.
Mal schauen, ja.
Wahrscheinlich ist da ein Feier am Dach und
ja, auf jeden Fall
die werken ja alle bis zur WWDC und irgendwelche AI-Features.
Stimmt, also nächste Podcast wird wahrscheinlich eigentlich schon nach der WWDC aufgenommen werden. Also heißt, da können wir dann eigentlich schon über die WWDC reden, weil ich glaube, die ist am 2. Juni, oder?
Also Juni irgendwo, oder?
Oder ist erst am 9., bin mir nicht sicher. Na, mal schauen. Werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr wieder über Apple zum Reden haben. Ich meine, nur zum Abschluss jetzt, dass mir gerade wieder einfällt, wollte ich eigentlich vorher noch sagen, das ganze AI-Thema, ich habe es, glaube ich, letztes Mal auch schon ein bisschen anklingen lassen, aber ich werde immer mehr und mehr auch eben zu dem, ich spreche jetzt immer mehr mit meinem Computer.
Ja.
Also, weil gerade eben so, wie du vorher gesagt hast, du musst oft das sehr gut formulieren und ausformulieren und einem viel Kontext und viel Sachen sagen, dass er halt auch die richtig guten Antworten dir macht. Ja.
Mhm.
Und die, da bin ich jetzt dann auch oft zu faul dann dazu, dass ich so einen ewig langen Text tippe.
Mhm.
Ja. Da spreche ich lieber, also ich habe dann aber die OpenAI, ChatGPT App am Rechner laufen und klicke dann aufs Mikrofon und mache dann Text to Voice. Na, umgekehrt, Voice to Text. Ja, also ich sprich was eine und lass mir dann den Text, das Prompt erzeugen quasi.
Ja. Ja.
Und korrigiere dann vielleicht nur die eine oder andere Sache. Timer zum Beispiel schreibt halt nicht richtig und so, ja. Und jetzt, das tue ich jetzt auch oft für, ja, Zusammenfassungen von einem Meeting für mich selber schnell mal noch zu machen. Ja.
Mhm.
Wo ich jetzt vielleicht nichts mitgeschrieben habe, aber gewisse Dinge dann vielleicht noch gar festhalten würde, die Essenz oder sowas. Und dann sprich ich das da rein, ich habe einen Text und sage ihm mal noch ein bisschen, formulieren wir das ein bisschen besser oder strukturieren wir das oder was weiß ich und dann kopiere ich es in meine Notes oder in einen Doc oder whatever. Ja.
Mhm.
Das ist so, dann habe ich zum Beispiel jetzt die Woche auch wieder eine Mail geschrieben, wo ich Kunden über irgendwas informieren wollte drüber. Und dann habe ich auch gesagt, okay, ich habe ihm dann die ganze Problematik erklärt, eben wegen dieser Tomcat Vulnerability, wo ich ein paar Kunden informiert habe zum Beispiel. Habe ich ihm das alles erklärt, was da jetzt zu tun ist und was wir da werden und bla bla. Das habe ich halt einfach in normalen Text so eingesprochen. Und am Ende habe ich mir dann gedacht, als das ist mir die ganze Woche schon ein bisschen gekommen, eigentlich fühlt sich das jetzt so für mich an, als ob ich jetzt meine Assistentin hätte. So wie es früher der CEO von einer Big Company irgendwo gehabt hat, seine eigene Assistentin wäre, weil sie irgendwas diktiert hat, weißt du, die dann eine Mail geschrieben hat oder Notizen für einen gemacht hat oder sowas, ja. es fühlt sich jetzt fast ein bisschen so an, als ob ich so eine hätte, quasi, obwohl ich gar keine eingestellt habe. Ja?
Nein.
Aber ich unterhalte mich mit dem und sage ihm halt da, das und das, formuliere mir das noch dazu und das spreche ich mit dem. Das war ja auch so, ich bin ja witzig, weil der Gates immer gesagt hat, wir werden in Zukunft nur noch mit unseren Computern sprechen und alles, ja. Mhm. Das hat sich ja nicht so richtig am Anfang gedacht, wie soll ich sagen, festiert, wie er das gemacht hat, glaube ich. Aber jetzt ist irgendwie für mich der Punkt da, dass ich sehr viel mehr mit meinem Computer spreche, als ich es jemals da habe.
Ja, voll.
Ja?
Ja, voll. Man hängt halt vor diese Prompts. Ist ja jetzt wurscht, wie der ausschaut dann, der Prompt, gell?
Ja.
Aber im Grunde, ich habe mir dann auch aufgedacht, so, wenn es quasi so ums Nachfragen oder so ums Recherchieren gegangen ist und so, so, Alter, wie viel muss ich da jetzt eine tippen, was? Ja. Da Aufsätze einschreiben?
Genau.
Da sagst du es lieber eine dann in genau. Im Rechner.
Genau. Und das brauche ich nicht so perfekt da einsprechen. Weißt du, ich kann das in meiner Formulierung, in meiner Sprache einfach erzählen. Wie wenn es wirklich meine persönliche Assistentin war, die mich eh versteht, was ich meine. Ja? Weil ich sage halt dann, ja, da geht es um diesen Tomcat und ja, da finden wir jetzt, machen wir jetzt mal schnell, schließen wir die Lücke, indem wir halt das, nur die Tomcat Dependency allein einmal aufwischt dran, aber es war halt gut, wenn wir in Zukunft immer die Dependencies aktuell hätten, damit sowas nicht wieder so akut probiert und passiert. Und deswegen werden wir da schauen, dass wir einen Mint Renovator reinbringen und jetzt alle Dependencies auf den letzten Stand bringen und so weiter. Und schreiben wir das so zusammen in ein paar Zeilen, dass das halt für alle verständlich ist und Und dann kommt ein Text, dass er den fast schon bei Mail verschicken kann, dann sage ich halt, formulieren wir es ein bisschen sympathischer oder freundlicher. Wir sind jetzt mit unseren Kunden nicht so auf extremer, wie soll ich sagen, formeller Umgang, Sprache, sondern wir machen es eher ein bisschen lockerer. Ah ja, passt und da und zack, weißt? Das ist krass. Das fühlt sich wirklich an, als hätte ich plötzlich eine Sekretärin oder Assistentin halt. Ja,
Ich glaube, es gibt schon, weißt du, so. Ich meine, Programmieren ist da vielleicht dann doch wieder wirklich schon in Endperfektion mehr oder weniger, weil du halt da so genau sein musst, ja, und halt quasi jedes Statement dann auch sitzen muss, damit das rauskommt, was du halt willst, ja. Aber es gibt ja viel so Sachen, wo man eben nicht so genau sein muss, ja.
Genau.
Und so gern halt quasi auch Texte dazu, wenn es jetzt nicht gerade irgendwelche juristischen Texte oder sowas ist.
Ja.
Also gar einmal eine Mail geschrieben, gar einmal ein Textal.
Fällt mir noch ein anderes Beispiel ein jetzt an, haben wir einstündiges Meeting gehabt oder was, oder ich habe einer Kollegin quasi gemeinsam mit ihr was, wo eingerichtet auf ein Testsystem und mit Ohr auf und verschiedene Integrationen miteinander connected und bla bla, und dann ist es bei unserer Entwicklung halt da aufgefallen, dass wir da wahrscheinlich noch was ändern müssen an diesem Ohr auf Flow zum Beispiel, und dann habe ich das am Ende dann alles gar einmal einfach in so einen Voice-to-Text eingesprochen, was uns da jetzt aufgefallen ist und was wir da wahrscheinlich noch machen müssen. Dann habe ich einmal gesagt, ja, strukturieren wir das ein bisschen in warum und so, wieso, mit was das zusammenhängt, habe ich ein bisschen Kontext gegeben. Das war wirklich dann, keine Ahnung, 30, 40, 50 Zeilen geschriebener Text quasi, ja. Dann hat er mir das mal ausformuliert, dann habe ich das in ein Dokument gegossen zuerst einmal, dann habe ich gesagt, ja, es war jetzt eigentlich nur cool, wenn es mir da zwar Flowcharts von diesem OAuth-Ablauf zeichnen konntest in Plant-URL, ja, und wo man dann auch quasi die Timer-Client-ID und diese, was bei uns jetzt Custom sind, für uns, was nicht so ein Standard-OAuth-Flow, sondern wo ich ein bisschen auf die echten bei uns verwendeten Bezeichnungen und IDs auch verweist, die da verwendet werden, ja, und machen wir den einen Flow und den anderen Flow, wo, wie sie die unterscheiden, und zeichnet man das da in einem Flowchart, in einem Diagramm. Dann generiert man der da geilstes Plant-UML, das ist ja auch nur so eine Textbeschreibungssprache wie Markdown quasi, weißt du? Und das haue ich mir dann in mein IntelliJ Plant-UML ein und dann habe ich da, zack, das Diagramm da. Ja. Und das Diagramm habe ich mir dann in das Dokument, in das Google Doc dazugehauen und habe jetzt quasi so eine Visualisierung auch noch von dem, was wir da besprochen haben und wo wir weiter wollen, so, wo es hieß.
Ja. Ja? Da ist aber wirklich das magische Wort Plant-UML. Weil ansonsten, wenn es quasi sonst irgendwelche Charts oder Diagramme oder so, also da tanzen sie schon noch schwer, glaube ich.
Ja, aber das ist auch wieder so, eben ähnlich wie wir letztes Mal geredet haben mit den Skripts, ja, sobald ich es in eine definierte Form bringen kann, sobald ich es in eine Richtung bringen kann, was ja wie im Plant-UML auch eins ist, ja,
dann tut es wieder leichter, gell?
Dann tut sie eher leichter und du hast im Endeffekt immer denselben definierten Output am Ende wieder, den du, weißt du, was ich meine, wie ein Skript halt wiederverwenden kannst, weil du weißt, was aus dem Plant-UML am Ende dann kommt. Ja? Und du kannst da selber nur super einfach editieren, weil das Plant-UML ja Text ist, Plaintext, ja. Und du kannst auch dann im Endeffekt das irgendwas, was er falsch verstanden hat, auch noch ganz easy korrigieren.
Genau, Plan-Tour-Mail, das gebe ich mir jetzt da dazu.
Habe ich auch erst vor ein paar Jahren entdeckt.
Haben
wir schon mal drüber geredet. Für diese ganzen Component-Charts und so weiter, was das diesen C4-Architektur-Zeug und so, habe ich das viel hergenommen. Ja.
Mhm.
Aber auch da, und das ist auch geil, das kann man auch cool, das Plan-Tour-Mail steht aus dem Miro, also diese Miro-Boards, da kannst du es auch einpasten. Gibt es auch so ein Plugin für Miro und dann kannst du im Endeffekt diese Miro-Board auch noch weiter editieren, diesen Plan-Tour-Mail.
Mhm.
Ja. Also, es ist, auch in diesem Bereich fühlt sich das halt echt alles so an, als ob sie das Radl und so alles echt noch schneller dran anfangen, einfach und mehr, das finde ich auch
viel Vollgas. Ich habe ja neulich einen Podcast gehört, da hat einer gesagt, dass die Lieblingsfunktion am iPhone derzeit die wie heißt das dann auf Deutsch, wurscht, diese Diktierfunktion ist, also diese Recorder-App,
oder
wie die heißt. Genau, und dann jeder so, wieso? Sagt er, naja, weil, ich meine, es war jetzt ein deutscher Podcast, ja, also aus Deutschland.
Mhm. weil ich halt der deutsche Podcast aus Österreich.
Ja, genau, das ist schwieriger mit Transkribieren, aber er hat gesagt, nein, das ist nämlich voll geil, weil du kannst quasi dann auf das Audio-File in dieser App sozusagen dann sagen, hey, transkribier mir das.
Mhm.
Ja? Und dann hat er quasi von seinen Gedanken, die er sich halt da notiert, in dem Audio-File halt quasi gleich einen Text, mit dem er dann gleich weitergehen kann, ins Notes oder was auch immer halt. Ja. Genau. Also, ein bisschen was ist ja auch da bei Apple, um auf das wieder zurückzukommen. Aber die hecheln da schon, glaube ich, Gräber hinterher
ein bisschen. Ja. Auf jeden Fall, ja.
Also, weiß nicht, jetzt habe ich schon länger kein Android mehr gehabt, müsste man mal ausprobieren, gell, ob das dann auf die Android-Geräte dann wirklich auch schon, also ob man es da einfach auch dann mehr hernimmt,
irgendwo,
wenn das besser funktioniert, keine Ahnung, vielleicht hat man da den Bedarf auch gar nicht so, mobil, weiß ich nicht, aber jetzt am iPhone ist es halt ein bisschen, weiß ich nicht, nicht so toll zu verwenden und es kommen dann nicht so coole Sachen aus, meistens, ja.
Nein. Schauen wir mal, wie es auf der WWDC auf das reagieren jetzt dann, ja.
Ja, voll.
Weil es zum Thema passt, dann hau ich den Link jetzt auch noch gleich als nächstes da eine. Apple auf der anderen Ebene, kann man sagen, ist sind sie einen Schritt wieder weitergekommen. Ich habe jetzt das erste Video mir angeschaut von dem CarPlay Ultra im Einsatz.
CarPlay Ultra,
ja. Das haben sie, ich weiß nicht, ob sie das letzte oder vor zwei Jahren, eigentlich ist sicher schon länger wie letztes Jahr her, dass sie mal präsentiert haben, wie sie sich das CarPlay in Zukunft halt so vorstellen, wo halt das CarPlay nicht nur Teil vom Autobetriebssystem oder von der Auto-UI ist, wo halt dann das iPhone gemirrored wird, sondern wo es halt auch mehr Teile vom Auto übernimmt, also den Instrument-Cluster und so weiter auch bespült. Kompletto. Mhm. Und interessanterweise, also haben ja einige Firmen schon, Autohersteller angekündigt, dass sie das machen wollen und so. Und das erste, was jetzt das richtig rausgekommen ist, ist halt Aston Martin. Ja.
Mhm.
Und das hat quasi ein Top Gear Video. Top Gear, das ist diese Auto TV-Sendung, wo ich früher auch sehr gern geschaut habe. Haben die das einmal präsentiert. Das ist eigentlich eher so ein witziges Thema für die Top Gear, eigentlich, weil die eher normal immer die Autos an sich so testen und reviewen. In dem Fall haben sie da ganze 18 Minuten Video dem CarPlay halt gewidmet im Aston Martin. Oder Aston Martin, sag mal Aston Martin.
Aston.
Ja. Genau. Ja, und schaut ganz geil aus, finde ich sehr cool, würde ich mir, also finde es natürlich zigmal besser als wie alles, was irgendwelche anderen Autohersteller da jetzt dann so für eine Instrument-Cluster so basteln, ja. Wenn ich jetzt, sage ich mal, ein anderes Auto hätte, wo so klassisch der Instrument-Cluster und alles nur so ist, würde ich mir das auch wünschen, so, ja. Mal schauen, bin ich einfach gespannt, wie weit sie das wirklich dann jetzt noch in andere Autohersteller wirklich dann auch durchschlagen. Gewisse haben ja schon gesagt, sie würden das nie auf keinen Fall machen.
Ja. Ich glaube auch, won't happen, glaube ich. Also, dass man sich dann den Teil, ja, gesagt, gib dir mal das, du bist Autohersteller und dann lässt du halt den Teil wegnehmen, stimmt ja nicht, gell? Du kannst dir ja als Autohersteller hast du dann quasi so stellen, wo du dir halt einhängen kannst oder musst teilweise.
Musst, ja.
Also auch im UI kannst, aber ich weiß nicht, ob du das anfängst als Autohersteller, dass da quasi die Gesamt, weil das, also Displays werden einfach großflächiger im Auto. Mhm. Das siehst du jetzt im Grunde, also jetzt außer mal bei den Tesla, aber jetzt schau in einem BMW, in einem Mercedes oder was, da was der hinter am Lenkrad etc. überall Display, was sich dann umbezirkt auf Mittelkonsole und etc. Und dass da dieses, das hergibst, mehr oder weniger größtenteils, ja, an eine andere Firma, wo du dann wahrscheinlich überhaupt null Einfluss hast.
Naja, also man gibt ja, es ist ja ein Teil in diesem Video auch noch drinnen, am Ende, wo er mit dem Designer von Aston Martin spricht über das und der lobt da Apple schon in großen Worten und sagt halt natürlich, die Designsprache von Apple mit den User Interfaces, die man so kennt und die Texten und die Schriftarten und so weiter, sind halt iconic und bla 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 und er taugt halt das voll, dass sie einfach jetzt diese Designelemente einfach nutzen können und zur Verfügung stellen kriegen quasi von Apple, weil das Aussehen dann, die Farben und wie das dann komposiert wird oder das, die Komposition, das macht ja dann schon Aston Martin Server mit quasi. Quasi so ähnlich wie du halt jetzt an der iOS-App designst halt oder sowas oder ein Watch-Face oder eine Complication auf der Watch oder ein Widget, ja, mit den Tools, die dir halt Apple zur Verfügung stellt natürlich. Mh. Ja.
Aber dass dann was der die ganzen Funktionen etc., dass das dann alles halt dann irgendwelche Apps oder so drinnen hast, weil, ja, ich weiß nicht.
Ja, also ich sehe, man zeigt in dem Video auch, wie die ganze Steuerung der Lüftung und Klima und das alles über das Apple Kabel-Interface funktioniert, gell?
Ja, vor allem Dingen weiß ich ja nicht, wie sich die Autohersteller dann das vorstellen. Also das sind ja dann auch die schon in Schuss quasi wieder nicht mehr gehört haben, oder? Weil was jetzt eben Tesla zum Beispiel ausschaust, die halt da, keine Ahnung, jedes Monat oder alle x Monate halt Software-Updates rausbringen. Mhm. Wo ja halt, die halt auch relativ iterativ halt dann da arbeiten können einfach, ja.
Ja.
Ich meine, was machst du denn da dann, wenn du sowas hast, ja?
Ja, also, ich weiß
also, nicht, wie gut. Du bist, musst ja mit Apple, also Apple, die pfeifen da halt was, ja. Sobald du halt einmal nicht mehr der Erste bist, der das irgendwie einsetzt, weißt. Also, ja,
war, meinst, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaube, das Software-Update an sich ist ja dann schon von Aston Martin ausgespielt, weißt du, ich meine,
das ist Aston Martin. Nein, aber ich meine, was das da irgendwie, keine Ahnung, neue Features einbringst oder so und dann gehört das eigentlich zuerst einmal von Apple noch irgendwie und
das ist die Frage, ja. Ob ich jetzt, keine Ahnung, einfach eine neue Komponente in mein Fahrzeug einfach ganz einfach einprogrammieren kann plötzlich oder sowas, ja. So flexibel ist auf keinen Fall, wie halt das Tesla ist mit einer Software, weil das ist halt einfach das bei Tesla, dass ja auch quasi das von vorn bis hinten, also Hardware bis Software eben, wie es halt Apple gern hat.
Genau, die haben es halt komplett unabhängig gemacht, ja.
Und du halt jedes Komponentteil, was ich in dem Auto ist halt irgendwie dann selber umprogrammieren kannst, auch halt.
Ja, genau. Ja. Und, oder auch, was der bei Ding habe ich das mal gelesen, aber das wird bei anderen deutschen Autoherstellern auch nicht anders sein. Der VW und so, ich meine, die haben ja deswegen solche Troubles gehabt da mit der Software, weil die haben ja quasi von Grund auf den kompletten Stack, also inklusive Betriebssystem bis ganz oben ja zur Hardware, die haben halt auch alles selber gemacht quasi.
Ja.
Dass so die ja nicht irgendwie eben abhängig sind von irgendwem.
Ja, weil typischerweise hast du auch Bosch gehabt und alles mögliche, die da halt irgendwie eine Schnittstelle
haben. Ja, diese, genau, ist eh klar. Ja, genau, zu die, genau, bei der Hardware, aber ich meine nicht so vom Auto, was der, das Betriebssystem, was dann da läuft,
ja.
Die haben halt da jetzt auch nicht irgendwie, weiß ich nicht, irgendein Linux oder irgendwas dann hergenommen, keine Ahnung, was man da nimmt, sondern halt auch alles selber gemacht, ja.
Da,
ja. Oh ja, aber schauen wir mal, Es ist auf jeden Fall interessant, dass man das einmal sieht, das Kabel.
Ja, auf jeden Fall.
Es schaut irgendwie, oder? Da hat es doch schon mal so Screenshots und so gegeben. Hat das nicht schon irgendwie spaciger ausgeschaut?
Ja, das ist dann die Frage, glaube ich, wie weit so quasi Aston Martin in die Szene läuft halt dann. Aber ich finde es so grundsätzlich auch interessant, dass Aston Martin diese Nobel-Luxus-Marke nutzt quasi.
Ja, voll.
Ja,
ich weiß nicht, ist das... Hat er das gesagt? Ich meine, ich habe es nur so ein bisschen durchgeskippt. Ist das dann quasi, also kannst du das dann dazu konfigurieren und dann hast du halt eben das Apple Carplay oben? Oder ist das jetzt generell so in der Serie?
Nein, das habe ich nicht ausgekehrt, aber ich glaube, das Kabel ist generell halt drinnen als Funktionalität und wenn du das mit einem Android-Gerät nutzt, hast du das halt quasi nicht und wenn du es mit einem iPhone nutzt, hast
du also schon,
halt.
Also du brauchst schon das iPhone quasi.
Ja, klar.
Ist ja klar, also man sieht da die. Naja. Okay, interessant.
Naja, Man wird sehen. Bin gespannt, ob es da noch mehr nachkommt dann, ja. Gut. Was haben wir noch auf der Liste? Genau, also wir wollten ja noch kurz über das andere Thema reden, wo wir die Wochen waren, gell? Puh, ja. Das ist schon fast ein bisschen viel für die.
Ja, würde ich auch sagen, machen wir nächstes Mal.
Ja, geht. Oder? Ja, das wissen wir schon noch damals, von damals ja. Dann. Machen wir noch kurz ein Serien-Update.
Ja, voll.
Unsere Views gewohnt.
Was ist das? Okay, ja, fangen wir an.
Ich fange mal an. Glaub ich, letztes Mal haben wir es am Ende kurz angeschnitten, das ist Your Friends and Neighbors. Hast du auch geschaut oder schaust, gell?
Ja, ich habe jetzt leider, ich stehe immer nur bei der zweiten oder bei der dritten Episode oder irgendwie
so. Mir der Dani eigentlich jetzt sehr gut gefallen, haben wir angefangen. Sind wir eigentlich jetzt am Ende sozusagen der aktuell verfügbaren. Leider ist es jetzt so, dass so noch gerade jede Woche am Freitag erst dann ja aus der Kim. Das heißt, vorgestern haben wir wieder eine geschaut. Naja, finde ich echt, hat sich ganz cool entwickelt auch von der ganzen Serie her. Gefällt uns. Und ja, ist jetzt leider halt, dass man so ein bisschen halt das so stückweise nur schnappen kann. Nicht alles auf einmal. Ja. Was ich dann, das ist immer das Problem, wenn ich jetzt halt noch eine habe, die ich da schauen kann, wo jede Woche nur eine rauskommt, das ist dann ein bisschen zu wenig. was ich jetzt als Tipp gekriegt habe, auch mal auf Apple TV als gute Serie ist Foundation. Ja.
Ach so.
Ja. Die habe ich nämlich noch nie geschaut. Hast du die geschaut?
Die habe ich geschaut.
Ja, da haben wir jetzt gerade angefangen, zweite gerade geschaut. Ja.
Zweite Folge?
Zweite Folge erst, ja.
Durchhalten. Ja. Wird noch besser,
ja. Ist schon am Anfang jetzt ganz interessant von der ganzen Idee her und so weiter. Spannend, glaube ich, die werden wir uns anschauen auch komplett da, ja.
Also ich weiß nur, da war es am Anfang ein bisschen zart.
Ja. Aufgebaut werden erst die ganze Welt.
Ja,
komplex und viel. Ja.
Ich glaube so, aber so ab der, es ist schon wieder eine Zeit her, aber ich glaube, so ab der dritten, vierten Episode nimmt es dann Fahrt auf, ja.
Okay, ja. Schaut ganz cool aus und parallel habe ich jetzt eben gerade angefangen, der Noah wollte schon lange mal sagen, hat immer schon gesagt, schauen wir mal eben endlich einmal die ganzen Star Wars Filme an, ist jetzt ein nur gar dafür. Wir haben schon mal vor Jahren den ersten mit Jar Jar Binks geschaut, der ist ab 6. Und jetzt haben wir halt einmal den zweiten angeschaut und wir werden jetzt dann irgendwann den dritten und so weiter schauen, schätze ich. Und da hat mir jetzt auch, wer war es denn, ich glaube der Marvin, mein Kollege, beim Abendessen irgendwo gesagt, ja, wenn der Star Wars und so taugt, musst du unbedingt Andor schauen. Ja. Das ist Disney Plus Serie auf Star Wars, im Star Wars Universum sozusagen. Ja. Und das ist jetzt, wo ich mir selber mal eine angeschaut habe und die wirklich auch vielversprechend ausschaut. Ja.
Ja, hat gute Kritiken, glaube ich.
Ja. Und ist auch von der ganzen Machart und Story und so weiter ganz cool, irgendwie so ein bisschen düster auch, aber ja, geil in dem Star Wars Universum halt drin irgendwie.
Okay,
ja.
Ab 12 ist das ja.
Ja.
Okay.
Und die werde ich mir jetzt wahrscheinlich selber auch noch parallel ein bisschen anschauen. Das ist so mein Universum anschauen, wenn ich mal Lücke habe irgendwo. Ja.
Ja, witzig. Wir haben uns auch neulich, glaube ich, der dritte Teil. Ja. Im dritten Teil einmal wieder angeschaut, ja.
Ja.
Obwohl ich persönlich sagen muss, die Star Wars, ich weiß nicht so richtig, keine Ahnung, so richtig fühlen tue ich irgendwie nicht, diese Star Wars Filme. ja, weiß nicht. Aber okay.
Ja. Ist ein bisschen, man muss halt in das Universum, ich glaube, es ist so ein bisschen, wie soll man sagen, Basis-Know-how irgendwie,
was
man haben
muss, dass man es einmal gesehen hat. Einmal gesehen haben, ja.
Ehrlich gesagt, ich habe jetzt auch schon so lange keine mehr geschaut. Es ist schon ganz cool vom ganzen Ding her, aber so richtig, ja, wie du sagst, fühlen du es jetzt auch nicht, dass ich 100% der Mega Star Wars Fan wäre oder was.
Also so wie da teilweise so die Amerikaner und so drauf abfahren und so.
Ja, ja.
Da finde ich die irgendwie, ich finde die ja teilweise, ich habe mir das auch beim dritten Teil wieder gedacht, denke mir, Alter, das ist ja vom Schauspiel und so, das ist eigentlich gar nicht einmal so gut gemacht, aber ja. Okay.
Aber eben für Noah und so und für, ja, ich glaube, er will es einfach auch, weil zum Beispiel zum Beispiel hat er jetzt auch gerade wieder Star Wars Season, ja, ist alles Star Wars und Darth Vader, haben sie jetzt KI drinnen, mit der man reden kann und so, also er ist, wie sagt man so, Pop-Culture-Knowledge, die man halt einfach irgendwie haben will, wenn man so als Jugendlicher da jetzt, glaube ich, auch unterwegs ist in dem Bereich.
Ja, das stimmt. Ja, voll. Ja, wir haben jetzt angefangen, also ich und mein größerer Sohn, dass wir uns seit Freitag ist ja das erste raus, das haben wir uns das auch geschaut, glaube ich, gestern, auf Apple TV Dass wir uns Mörderbot anschauen.
Okay, ja. Habe ich nur irgendwo mal einen kurzen.
Ist auch voll. Ist auch wegen abgefahren.
Mhm. Was genau. Geht da grundsätzlich so?
Ja, das ist halt auch so ein Film, also eine Serie, die in der Zukunft spielt.
Mhm.
Und da gibt's halt so prinzipiell die Menschen leben halt mit Hilfe halt von Robotern, die bestimmte Aufgaben halt übernehmen, und eine Kategorie von Robotern sind so SEC-Unit-Roboters, heißen die.
Mhm.
Die sorgen halt für, dass die Menschen halt in Sicherheit sind.
Ach so, ja. Mhm. Security.
Genau, so Security. Und prinzipiell einmal sind die so programmiert über so eine Schranke, dass die halt quasi Befehle gehorchen müssen, ja, die ihnen die Menschen geben, aber es nur so blöd sind. sie müssen das machen. Genau, da gibt's halt einen Bot, der quasi dann lernt, wie man diese Schranke halt umgeht.
Okay. Ja.
Mhm. Genau, und die Geschichte von dem Bot, ja, der folgt man halt sozusagen. Es sind bis jetzt nur zwei Episoden heraus. Die erste Episode, die war, wenn ich mich richtig erinnere, ob 16, weil es ein bisschen blutig ist.
Okay.
Aber nicht extrem jetzt, aber es gibt zwei Stöhnen, glaube ich, zwei, drei Stöhnen, die ein wenig blutiger sind. Und die zweite Episode war aber dann ab 12 wieder.
Mhm.
Genau. Also, ja, kann man sich durchaus mit vielleicht ein bisschen größeren Kindern anschauen.
Mhm. Okay. Ja, du hast jetzt ja dann Link reingekommen.
Hat auch gute Kritiken gekriegt, so in die Serienpodcasts und so, der Mörderbot.
Okay. Zum Abschluss, jetzt suche ich gerade noch einen Link aus, weil wir da jetzt beim Mörderbot waren. Warte mal, ist
das
der...
Das heißt eigentlich Apple TV Plus, gell?
Heißt's? Ja.
Oder? Ja, schau, ja. Apple TV Plus. Es ist schon krass, was da eigentlich... Die letzten von den Serien, die mich wirklich interessiert haben, die waren eigentlich alle auf Apple TV, kannst du sagen.
Ja.
Was halt so auf Netflix und so, keine Ahnung, ist... Ja.
Ja,
also nur das Abo, aber so richtig geile Serien irgendwie... Dings kommt raus, gell? Hast du das schon gesehen? Wednesday kommt die zweite Staffel.
Ach so, okay, ja, die habe ich...
Aber auch erst, glaube ich, im August oder irgendwie so.
Ja.
Das war wieder was, wo man Netflix dann braucht, ja.
Ich habe noch ein Ding, einen Dancing Optimus, wenn wir beim Bot sind.
Dancing Optimus.
Ein Tesla Optimus Bot, der jetzt ziemliche Fortschritte auch schon gemacht hat Richtung Bewegung.
Ah ja, geil. Ja, da schaut es schon wegen so aus wie die SEC-Unit da.
Ja, ja. Der humanoide Robot, der jetzt wirklich da, wenn du das anschaust, wo die vor zwei Jahren gestanden sind oder vor drei, wie sie angefangen haben, was der jetzt schon für Movements macht und so, ja, schon krass. Was du abgeht, ja. Na gut, ja, weil wir heute schon wieder geredet haben von der Zeitlänge her, glaube ich, ja. Problem haben wir jetzt eigentlich nie, dass wir die eineinhalb Stunden füllen, ja. Es gibt immer so viele Dinge zu besprechen und gerade AI tut sein Übriges dazu. Ein Thema müssen wir schon wieder weiterschieben. Über das Meetup, wo wir die Woche waren, aber das holen wir dann einfach nach demnächst.
Ja, genau.
Das ist ein zeitloses Know-how.
Ja,
gut, ja, dann wünsche ich dir noch einen angenehmen Abend.
Ja, danke, ebenso.
Und einen guten Start in die neue Woche, ja.
Jo, dir auch.
Geht ja schon dem Ende der Schulzeit wieder fast zu, kann man sagen.
Ja, ist nur ein wenig stressig, aber ja, stimmt, ja. Geht schon in die Richtung.
Geht schon in die Richtung, man spürt schon irgendwie die letzten Schularbeiten, ja. Und alles, ja, genau.
Ja, voll.
Ja, passt, du, dann auch an die Hörer, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Ciao.